Willkommen zur Liedkultur 57. Ich sitze hier mit Einhard Luther. Hallo Einhard.
Hallo, hallo Martin. Grüß dich.
Ja, wir haben ja schon öfter gepodcastet zusammen über Reisen, über Fahrradfahren, über Musik, Improvisation.
Genau, und heute machen wir die Tetralogie voll.
Genau, Tetralogie, vier Stück, genau. Tee. Ja, warum Tee? Ja, weil du dich mit Tee beschäftigst. Und zwar so richtig beruflich.
Ja.
So haben wir uns auch kennengelernt.
Fast 20 Jahren.
Ah ja, also so lange kennen wir uns beruflich.
Aber wir haben uns auch über dieses Thema kennengelernt. Irgendwann vor, sagen wir mal, 3 Jahren oder so.
Ja, mehr. Ja. Wann habt ihr renoviert?
2012.
Und da war ich vorher schon bei euch zu Gast. Also das war schon dann mindestens ein Jahr vorher. Also dass ich regelmäßig, also ich war auch schon mal vorher dort, aber regelmäßig, glaube ich, ungefähr ein Jahr vor eurer Renovierung. Also 2011 dann.
Wobei so der direkte Kontakt ja doch erst so nach dem Umbau dann stattfand, denke ich.
Ja, ja.
Also dass wir mal miteinander gesprochen haben, dass ich gesehen habe, trinkst gerne Tee und bist ja oft zu Gast bei uns. Vielleicht sollte ich erstmal sagen, wo und was und wie.
Sag.
Also, ich mache seit 2 Jahrzehnten knapp, also nicht nur ein Teefachgeschäft, sondern auch eine Gastronomie, die mit Tee zu tun hat, hauptsächlich. Wir haben uns damals gedacht, dass ein reiner Teeladen doch etwas schwierig sein könnte, so auf einem kleinen Laden damit anzufangen, sondern es war für uns damals auch schon wichtig, natürlich was zu machen, was Zukunft hat. Und wir haben das ganz gut eingeschätzt, weil wenn ich jetzt so überlege, es machen viele Teeläden zu, habe ich neulich gerade wieder von mehreren Kunden gehört. Und da wir auch diese Gastronomie immer schon hatten, konnten wir solche saisonalen Schwankungen halt immer sehr gut auffangen. Wir haben damals 97 im Oktober angefangen mit einer richtigen Nichtrauchergastronomie. Damals gab es ja noch nicht dieses Gesetz, dass in der Gastronomie Rauchen nicht erlaubt ist. Und da haben sie uns damals noch belächelt. So. Das wird sowieso nicht klappen, aber es war natürlich echt so ein Alleinstellungsmerkmal. Neben dem Thema Tee, und das passte auch sehr gut, weil viele Teetrinker sind dann doch irgendwie auch Nichtraucher. Also die Mehrzahl der Teetrinker, die ich kenne, sind Nichtraucher.
Wenn es in dem Café nach Rauch riecht, dann nimmst du ja den Duft des Tees gar nicht mehr wahr. Also selbst für Raucher.
Das war für uns natürlich, das war das Hauptmotiv. Also zumal wir ja auch nicht wollten, wir hätten den Einzelhandel total abschließen müssen, weil da ist ja sowieso Rauchen verboten. Und das wollten wir nicht. Wir wollten das alles offen gestalten, dass also Café und Laden zusammenhängt. Und wir sind, glaube ich, auch nach wie vor in diesem Bereich relativ einzigartig. Also ich kenne in dieser Größe in Berlin zumindest keinen Laden, der das so macht. Und ich bin ja auch relativ stark so in der Szene drin, was Teehändler angeht und so. Das gibt es nicht so oft, dass also Leute auch wirklich nicht nur eine kleine Teestube haben, sondern wir haben ja richtig, also es geht ja schon fast so ein bisschen in so einen Restaurantcharakter. Also wir haben Speisen, Frühstücke etc. und auch Spezialitäten in Richtung Tee und Gebäck und alles sowas.
Neulich hab ich beobachtet, wie jemand Riesling haben wollte.
Ja, sowas gibt es nicht. Also Riesling haben wir nicht, aber wir haben natürlich auch ein bisschen Wein. Das muss ja auch alles irgendwie sein. Wir haben natürlich auch schon immer Kaffee gehabt.
Ja, das passt ja zum Tee. Ich meine,
Kaffee ist komischerweise, muss ich sagen, also vor dem Umbau, inzwischen sehen wir ja auch ein bisschen mehr nach Kaffeehaus aus. Aber vor dem Umbau gab es so eine bestimmte Reaktion von Gästen, die quasi ihr schlechtes Gewissen geäußert haben, wenn sie Kaffee bestellt haben.
Ja.
Ich habe da immer gegengearbeitet, weil ich finde, also Tee-Leute stehen oft so ein bisschen in dem Ruf, sowieso mit erhobenem Zeigefinger alle möglichen Sachen zu vertreten, und das wollte ich nie so aufkommen lassen, diesen Verdacht. Deswegen habe ich auch immer dann gesagt, da brauchen Sie sich gar nicht jetzt ein schlechtes Gewissen einzureden, bestellen Sie Ihren Kaffee, wir haben sehr guten Kaffee.
Ja. Naja, stimmt, ihr habt guten Kaffee. Also ich bin ja nicht so der Kaffee-Experte, aber ich kenne viele Kaffee-Experten, mit denen ich auch bei euch war und die dann den Kaffee probiert haben und gesagt haben, oh, der ist aber auch sehr gut.
Muss man ja auch dann in solchen Bereichen, genau.
Das erwartet man in einem Teeladen, wenn dann der Kaffee ganz schlecht wäre. Das wäre nicht gut.
Ne? Das war, ganz am Anfang hatten wir so eine WMF-Bistro-Maschine, um jetzt nochmal ein bisschen abzuschweifen. Und da haben dann manchmal auch so die Kaffeetrinker so ein bisschen schelmisch gesagt, na, ihr habt ja tollen Tee, aber beim Kaffee müsst ihr noch üben. Da haben wir dann relativ schnell so eine Siebträger angeschafft und naja,
ja,
schließt sich nicht aus. Aber wie gesagt, also die volle Konzentration liegt natürlich erstmal auf dem Thema Tee in alle Richtungen. Und wir haben halt ja etwa in der Karte sind so 250 Sorten etwa. Also es schließt jetzt natürlich auch Kräuteraufgüsse und andere Geschichten ein. Da hast du dich ja auch damals schon mit dem Hackbeat unterhalten, was jetzt Tee überhaupt eigentlich ist, die Definition und was.
Nee, das war nicht mit Hackbeat. In meinem ersten Podcast, den wir hier auch verlinken können, habe ich mit Indigo gesprochen.
Ach, verstehe, Entschuldigung.
Den du nicht kennengelernt hast persönlich. Doch, vielleicht schon. Denn wir waren auch mal, ich war mit Indigo auch mal im TTT und er war auch bei meinem Geburtstag, da warst du aber nicht da.
Ja. Ach, und ich hatte den irgendwie im Kopf, dass du mit Hackbeat.
Nee, da habe ich mit Hackbeat noch nicht
gepodcastet. Gut. Jedenfalls, es schließt das auch halt Kräuterinfusionen und so alles Mögliche ein. Und auch natürlich aromatisierte Tees schließen wir auch nicht aus. Also, ich persönlich für mich ja. Also, ich trinke ganz, ganz selten mal irgendwie was Aromatisiertes. Können wir uns auch mal noch drüber unterhalten.
Sprechen wir noch mal drüber.
Ja, ja,
das machen wir noch auf jeden Fall. Ich merke es schon mal vor.
Ja. Und nun, es gab Höhen und Tiefen, aber der Laden wuchs und wuchs und hatte Bestand. Ist in einem ganz schönen Viertel in Berlin.
Wir sitzen Goldstraßenviertel, genau.
In Schöneberg, und das ist eine recht stabile Gegend jetzt vom Sozialgefüge her. Und auch inzwischen, Berlin ist ja beliebt, inzwischen auch in diesem Kiez sehr beliebt bei Touristen, bei Berlin-Besuchern. Inzwischen kommen immer mehr. Die laufen also die Akazienstraße und die Goldstraße hoch und runter.
Ah ja, hätte ich nicht so gedacht. Also ich dachte, ihr seid so ein bisschen ab vom Touristenstrom.
Nee, das hat, also ich denke so seit 2006, 2007 hat das zunehmend auch Einklang gefunden in bestimmte Fremdenführer, Reiseführer, und die haben die auch bei und kommen ganz gezielt auch rein. Also wir sind auch in mehreren Internetreiseführern drin, die über uns geschrieben haben, und das sind halt Leute meist, die sich irgendwie für Tee interessieren, aus aller Welt, Spanien, Skandinavien, Israel, überall kommen die her. Und so ist das gewachsen. Wir haben eine starke Wintersaison. In Deutschland ist ja nach wie vor, also Ostfriesland vielleicht mal ausgenommen, ist ja Tee doch eher ein Getränk der Wintersaison. Also, ja, da wirst du wirst das für dich natürlich weit von dir weisen.
Ja, allerdings.
Aber es ist so. Ich hab auch schon wirklich viele Bekannte gefragt und die jetzt nicht unbedingt ausgewiesene Teetrinker sind. Für die meisten geht das irgendwie los, wenn es kühler wird, wenn September, Oktober, wenn der Regen kommt, dann kriegen die Lust, Tee zu trinken. Mhm. Und das ebbt dann ab, so im März, so jetzt zu dieser Jahreszeit ist die Saison quasi, geht die so in so eine Nebensaison über. Und dann gibt es die Leute, die wirklich ganzjährig Tee trinken, das ist aber die Minderheit.
Aber das ist interessant. Also ich finde gerade im Sommer, wenn man halt mehr Durst hat, dann soll man ja doch mehr trinken. Und außerdem hat man im Sommer viel mehr Möglichkeiten, weil man im Sommer auch ja das Ganze als Eistee trinken kann.
Genau.
Und wo kann man besser Eistee trinken als bei euch? Wo das eben nicht aus der Tüte kommt, sondern der Eistee eben frisch aufgegossen wird.
Diese ganzen Fragen habe ich mir auch, jahrelang habe ich darüber auch nachgedacht. Aber ich habe das dann auch irgendwann aufgehört irgendwie. Am Anfang habe ich irgendwie Angst gehabt, die Sommermonate wären schwierig. Das geht alles. Wir machen halt entgegengesetzt zum Eiskaffee-Saison. Und wir brauchen nicht zumachen. Also es ist ein Ganzjahresgeschäft. Soweit ist das ganz klar. Und es gibt natürlich auch immer mehr Teetrinker, die uns entdecken und auch im Sommer kommen, ganz klar. Und Thema Eistee ist sowieso noch was für sich, aber auch warmer Tee. Also ich war selber in der Sahara und so. Und selbst der warme Tee kühlt ja letztlich.
Ja.
Und aber es ist einfach so, wir sind in einer Gegend, in Irland oder in Polen sieht das sicher anders aus. Das sind in Europa so die Nationen, die den meisten Tee trinken.
Naja.
Und da wird auch viel mehr im Sommer Tee getrunken. Aber ja,
natürlich.
In Deutschland ist das einfach nach, also Ostfriesland, wie gesagt, oder im Norden sieht das nochmal ein bisschen anders aus, aber desto weiter man nach Süden kommt, desto mehr wird Kaffee getrunken. Und ich habe jetzt nicht unbedingt Vergleichszahlen, Kaffee, Tee so im Allgemeinen, aber es ist de facto, wir haben so von April bis September so ein bisschen Nebensaison. Und inzwischen, wir haben dann auch irgendwann angefangen, da verstärkt natürlich dann auch, wir haben ja auch draußen Tische und Stühle und da haben wir natürlich
auch verstärkt. Das war doch auch schön.
Genau, angefangen natürlich auch das ganze Ambiente auch so ein bisschen dann etwas neutraler zu gestalten, sodass man nicht denkt, man kommt in so eine Teestube rein und das ist uns auch gelungen. Also inzwischen ist der Sommerbetrieb wesentlich belebter geworden.
Ja, weil man da eigentlich auch schön sitzen kann bei euch, draußen auch. Ich sitze dann zwar trotzdem lieber drin, weil ich nicht der Draußensitzer bin. Also ich bin auch der Rausgucker, so viel Mediterranes habe ich dann doch, deshalb sitze ich ja gerne am Fenster. Aber ich sitze halt nicht so gern draußen, weil, naja, es ist dann, dann fliegen die Pollen, dann fliegen die Mücken, das ist mir alles zu blöd draußen. Dann raucht jemand nebenan am Tisch. Also ich finde einfach, gepflegt, da sitzt man irgendwie drin.
Und spätestens Mitte August kommen die Wespen.
Ja. Ach, das ist doch alles ein Heckmeck da draußen. Also da ist es drinnen doch sehr viel schöner. Und wenn man am Fenster ist, kann man trotzdem rausgucken. Und da kann man ja auch einiges beobachten. Das ist ja auch nicht uninteressant. Also die Unterhaltung bricht ja nicht ab bei euch. Ja, also das mit dem Eistee greife ich nachher nochmal auf und auch das mit der Aromatisierung. Genau. Aber wenn wir jetzt nochmal bei eurem Laden sind, wie viele Teesorten habt ihr denn im Ausschank und wie viele Teesorten habt ihr im Laden?
Ja, es ist natürlich so, wir haben oft wird ja die Ausschank, also die Sortenvielfalt wird ja auch dadurch begrenzt, wie viele Dosen in so ein Regal passen.
Ja.
Wir haben uns ein Regal gebaut, wir haben das jetzt auch nochmal erweitert und wie gesagt, es sind jetzt so 250 Sorten, wirklich ganz quer durch den Garten, von Schwarz, Grün, echtem Tee und auch Kräuter und Früchtetees und so Geschichten, Räubosch. Und im Verkauf, also im Fachhandel gibt es aber mehr noch und wir überlegen auch noch mal hier noch mal einen Regalmeter ranzusetzen und so. Aber im Grunde genommen reichen 250 Sorten völlig, weil du musst jetzt nicht irgendwie 7 Earl Greys anbieten. Es reichen auch vielleicht 5. Das ist schon eine große Zahl. Also,
aber die 250 sind jetzt die im Verkauf?
Nein.
Im Ausland.
In der Teekarte, also in der Gastronomie, haben wir etwa 250 Sorten. Und ich denke mal, im Verkauf haben wir bestimmt noch mal 100 Sorten mehr.
Ah ja, oh, das ist wirklich eine Menge.
Ja. Und das ist natürlich nicht so von Anfang an gewesen, von 0 auf 100, sondern es ist natürlich gewachsen. Also wie der ganze Laden auch gewachsen ist. Wir haben relativ klein angefangen und haben uns immer weiter vorgearbeitet in neue Rubriken. Und es gab auch dann Tees aus Ländern, die es vorher nicht gab. Ja, Ruanda ist zum Beispiel.
Ja, das Thema fand ich auch sehr interessant. Und das sind auch gute Tees.
Tees, die auch vermehrt jetzt in Bioqualität produziert werden. Und wenn man an das Thema Ruanda, ist ja ein ganz heißes Thema. Aber ich mag den Tee sehr und auch ja, aus verschiedenen Gebieten gab es dann auf einmal neue Grüntees, also aus Gebieten, wo es vorher keine gab, also wo es keine Grüntee, klassische Grüntee-Länder sind, also Ceylon gab es dann Grüntees, haben wir natürlich dann immer sehr schnell dann unser Programm ausgeweitet, um das halt zu vervollständigen. Alles kann man nicht haben.
Ja, nie. Klar.
Geht gar nicht.
Geht nicht, ja.
Aber es gibt immer wieder schöne Sachen. Jetzt habe ich gesehen, aus Kolumbien wird es wahrscheinlich bald einen Schwarztee geben. Wir hatten sogar auch jetzt einen Schwarztee aus Japan, was sehr untypisch ist. Solche Sachen. Und ja, insofern, also es steht nie fest, dass jedes Jahr gibt es neue Sachen und jedes Jahr muss die Karte dann überarbeitet werden.
Ja.
Und manche Sachen fliegen dann auch mal raus, wenn man merkt, oh, das war es nicht so.
Mhm. Ja.
So. Wenn halt keiner Lapacho trinken will, dann gibt es den halt nicht mehr.
Ja.
Macht keinen Sinn.
Ja.
Dann kommt lieber eine Sorte rein ins Regal, die mehr getrunken wird.
Wo man auch immer gerne mal Neues entdeckt. Also ich habe jetzt gerade in der letzten Woche, also in dieser Woche, Anfang der Woche, den griechischen Bergtee, also Tee aus sogenannter Sederitis, so heißt die Pflanze, entdeckt. Und ich muss sagen, müsste man öfter trinken, wird verkannt.
Ja, das ist ja.
Dabei ist der Tee den es da gibt von Alvius, insofern nicht sehr hochwertig, weil einfach nur Sideritis Spezies draufsteht und nicht welche. Dann gibt es 140 Arten und das dann
vielleicht gar nicht so
gibt es nochmal regionale Unterschiede. Mhm. Also wenn du das in Griechenland kaufst, dann kriegst du natürlich den Bergtee aus der Gegend, wo du ihn gerade kaufst. Und dann, das steht auch normalerweise drauf. Und dann kann man sehr viel genauer eingrenzen, welche Pflanze das ist. Und das macht Alvius nicht.
Ich kann mir nur vorstellen, dass sie keine feste Quelle haben.
Ja, deshalb.
Dass das wechselt.
Deshalb. Das ist
halt und das ist dann Format. Problematisch. Ja. Aber ich muss auch sagen, gefällt mir sehr gut. Hat einen sehr schönen, frischen Geschmack.
Ist ja ganz genau.
Streng genommen kein Tee.
Ist kein Tee, ja. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf.
Genau.
Ja.
Und
ich wollte nur sagen, also Lapacho ist auch kein Tee.
Nee.
Also die Frage ist halt, es ist auch immer mal ganz gut, was Neues zu entdecken zu haben.
Ja, absolut. Und
wenn das immer aussortiert wird. Aber ihr macht ja auch vorne so Aktionen immer mit anderen Tees.
Wenn was Neues rauskommt.
Es ist gerade dieser Chouerong auf der Karte vorne, den ich aber zu rauchig finde. Der erinnert mich zu sehr an Puer. Vielleicht ist er deshalb so beliebt. Aber ich finde, der ist nicht. Also ist nicht mein Ding. Also ab dem dritten Aufguss kann man ihn trinken. Aber also der erste Aufguss ist meiner Ansicht nach unerträglich. Da kann ich gleich Puer trinken. Und der zweite Aufguss ist geht so. Und der dritte ist dann gut. Aber da kommen wir dann noch drauf. Ja, Sortenvielfalt. Also ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt mal ein. Was ist Tee und was ist kein Tee? Damit die Leute verstehen, warum wir immer sagen, das ist ja kein Tee. Kannst du da was zu sagen?
Im Grunde genommen wird... Also in Deutschland ist das so, dass man ja auch Kräutertee sagt und Früchtetee, aber eigentlich ist der Tee dann Tee nach ISO so und so, wenn er von der Kamelienpflanze stammt. Also es gibt da zwei Urpflanzen, Thea arsamica und Thea sinensis. Und wenn das Getränk aus dieser Pflanze hergestellt wird, dann spricht man von Tee.
Mhm.
Und in anderen Ländern wird auch Herbal Infusion gesagt, also im angelsächsischen Raum. Genau,
auf Französisch.
Und
Infusion ist ja Oberbegriff.
Und genau. Da
sagt man Tisane für die Kräutertees und Tee eben für die normalen Tees.
Insofern, wenn wir von Tee sprechen, in Fachkreisen meinen wir auch den echten Tee von der Kamelienpflanze.
Mhm. Mhm.
Aber ich für mich persönlich spreche auch von Kräutertee. Also ich mache da jetzt privat nicht den Unterschied. Und jetzt bin auch jetzt nicht, wenn ich als Gastronom da stehe oder als Fachhändler und jemand fragt mich nach Kräutertee, dann mache ich da auch keinen Fass auf. Also
naja.
Erzähle ich jetzt nicht dem
Kunden,
dass es kein Tee ist oder so. Aber Tee an sich, klar, ist der schwarz oder grün, gelb oder weiß, egal welche Farbe, von der echten Teepflanze, von der Camellia sinensis oder von der Camellia arsamica Pflanze.
Mhm. Genau, ja, also das haben wir jetzt definiert und die anderen, also wir werden trotzdem nachher nochmal was zu Kräutertees und so sagen, aber die sind halt eben anders. Beziehungsweise, eigentlich kann man ja sogar sagen, also ich bin ja jetzt nicht der Experte, aber ich würde sagen, es gibt eigentlich drei Arten. Es gibt Tee, dann gibt es die Tee-ähnlichen, also die Tee-Ersatz, die ja so ähnlich sind. Also ich meine, Mate-Tee ist halt so ähnlich wie Tee.
Hat sogar Koffein.
Hat sogar Koffein. Mhm. Dann möglicherweise auch zur Not sogar Lapacho, weiß ich nicht. Und dann gibt es halt die echten Kräutertees, also die gar nichts mit Koffein normalerweise haben und die auch ganz anders sind. Achso, Räubusch. Ja, Räubusch habe ich vergessen. Mhm. Ja, Räubusch, Lapacho, und Mate, die halt teeähnlich sind.
Ja, du kannst dann, ja auch getrocknete Äpfel irgendwie in Wasser, heiß Wasser schmeißen. Das ist
dann Kräutertee.
Ja, Früchte.
Früchtetee und Kräutertee. Mhm. Genau, Früchte und Kräutertee, die halt wirklich nur Aufguss sind.
Genau.
Also, ja. Ich habe deshalb auch im Titel heute, ich nutze ja immer ein besonderes Wort, und diesmal ist es nicht so besonders. Ich habe ja als Untertitel frisch aufgegossen, frisch aufgegossen, genau, genommen. Einmal, um daran zu erinnern, dass ich schon einen Tee-Podcast gemacht habe und das Thema wieder aufgieße. Das sagt man ja so metaphorisch. Und ja, weil man Tee halt aufgießt. Ne? Und eben auch.
Was übrigens auch noch gar nicht so lange so gemacht wird.
Aha.
Da war ich auch sehr erstaunt, als ich das erfahren habe.
Aha.
Also
das ist interessant.
Unsere Blattbrühmethode. Also, dass man jetzt das getrocknete Blattgut hat, in einen Filter schmeißt und heiß Wasser rübergießt und dann nach 2-3 Minuten herausnimmt, ist gar nicht so alt, wie man das vermutet. Also, ich denke, so im 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ist das erst so richtig perfektioniert worden.
Ah, ja.
Und vorher wurde doch meist gemahlener Tee benutzt. Also so seit 800 unserer Zeitrechnung wurde sehr viel gemahlener Tee benutzt, der so aufgeschlagen wurde. Also Teepulver. Und davor wurde sogar gerne der Tee, weil er so auch besser zu transportieren war, gepresst. Oft auch mit ein bisschen Reisstärke zu solchen kleinen Ziegeln. Und wurde dann auch so in die Suppe geschmissen. Also so morgens ich meine, es waren ja oft auch dann Nomaden früher. Die haben dann oft den Tee gefrühstückt quasi in der Suppe. Und das war dann wirklich eine starke Speise, die auch gleichzeitig angeregt hat.
Ah ja.
Aber unsere Blattbrühmethode ist gar nicht so alt. Also das fand ich sehr erstaunlich. Nicht,
dass das so neu ist, weil mir das eigentlich so traditionell vorkommt. Aber stimmt, wenn man das zermahlt, ist natürlich, ja, genau, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Wobei man ja, da sind wir jetzt wieder bei den Kräutertees, da teilweise Tees hat, wo man besser die Teeblätter mitkocht.
Und
nicht aufgießt.
Ja, okay, das hängt immer daran, wie schnell sich die Wirkstoffe lösen. Also es gibt ja da verschiedene Temperaturen und wenn du vor allen Dingen, verschiedene, nicht Temperaturen, sondern verschiedene Schnelligkeiten, wie sich die Wirkstoffe lösen. Und vor allen Dingen, wenn du Gewürzstückchen dabei hast, da geht das ja wesentlich langsamer als von einem feinen Blatt. Also so eine Ingwerwurzel oder so.
Ja.
Die sollte man schon ein bisschen aufkochen, damit sich die Wirkstoffe richtig lösen.
Genau. So. Auch der griechische Kräutertee, der wird ja, glaube ich, in Griechenland auch normalerweise mitgekocht. Und in Deutschland halt eher nicht. Also man kann ihn auch aufgießen und dann muss man ihn halt lange ziehen lassen. Weil es sehr lange dauert, bis die Geschmacksstoffe ins
Wasser gelangen. Das ist auch so eine Wunderdroge.
Weil naja.
Bisschen wie bei uns die Brennnessel.
Naja, die ist in der Tat, jetzt bin ich wieder beim griechischen Kräutertee, die ist in der Tat ja, hat ja so eine antiseptische Wirkung, ist natürlich gut für die Atemwege, wenn man irgendwie Entzündungen im Mund-Rachenraum und in den Atemwegen hat, hilft das, weil es einfach desinfiziert und dann ist es wohl auch tatsächlich entzündungshemmend, habe ich gelesen. Und hat noch andere, da ist irgendwie auch noch irgendwelche Stoffe, die der Körper abgibt, werden nicht wieder aufgenommen, wenn man halt also diese Kräuter zu sich nimmt und so. Also hat noch verschiedene andere positive Wirkungen. Aber insbesondere dieses Entzündungshemmende ist natürlich wirklich wichtig.
Ja, da können wir auch noch ein bisschen was drüber sprechen. Also ich als Teehändler halte mich ja immer sehr stark zurück jetzt in Bezug auf die medizinische oder gesundheitliche Wirkung des Tees, wenn ich jetzt so Tee verkaufe. Ich bin ja auch kein Arzt oder Apotheker, ich darf da eigentlich keine Aussagen treffen, aber es ist ja schon so, dass im grünen Tee halt schon Stoffe drin sind, die unseren Organismus positiv beeinflussen. Ja. Da können wir auch noch kurz drauf eingehen, was da so drin ist.
Und es ist auf jeden Fall anregend durch das Koffein.
Da sollte ich mal
auch auf jeden Fall was, was den Leuten hilft, so über den Tag zu kommen.
Manchmal, es kommt dann immer drauf an. Also es kann helfen, aber man muss auch aufpassen.
Ja, genau.
Also gerade Koffein ist so ein Reizthema. Habe ich auch relativ schnell gelernt in meiner Beschäftigungszeit mit dem Thema, dass überhaupt, also als ich angefangen habe, dann auch zu kellnern, ich hatte ja vorher nicht so viel mit Gastronomie zu tun und da habe ich sofort gemerkt, Tee ist ein sehr beratungsintensives Produkt in der Gastronomie, weil zum einen sitzt der Gast vor einer Produktvielfalt, er ist mit einer Karte konfrontiert, die unheimlich umfangreich ist.
Ja.
Und da jetzt die Sorte rauszufinden, es ist ja auch immer schwierig, die Entscheidungen zu treffen für viele Menschen. Die denken dann, sie können auch was versäumen auf der anderen Seite und dann hat man vielleicht einen falschen Tee ausgewählt. Also fragt man auch mal den Kellner und so. Und da kommen halt oft dann auch die Fragen in Richtung Koffein. Und ich habe mich damit auch dann viel beschäftigt.
Ja, das passt doch gerade ganz gut.
Und
wo wir bei den Teearten
und
Teearten sind. Also Tee hat halt Koffein.
Genau, und ich habe
eigentlich immer
ziemlich schnell verabschiedet von der Aussage, dieser Tee hat so und so viel Koffein und das Koffein wirkt so und so allgemein. Weil das kann man überhaupt gar nicht sagen.
Da wirkt unterschiedlich natürlich.
Es wirkt zum einen unterschiedlich von Person zu Person. Es wirkt auch bei der gleichen Person unterschiedlich von Mal zu Mal. Und das hängt halt viel dran. Es hat auch mit dem Adenosin zu tun. Das ist auch ein Stoff wie der Koffein, der uns aber eher müde macht. Und also wenn du abends irgendwie nach Hause kommst und das Licht wird dunkler und man hat auch eine Menge körperliche Arbeit hinter sich, dann dockt das Adenosin an den Rezeptoren im Hirn an und an den gleichen Rezeptoren dockt aber das Koffein an. Also ist das auch so ein Kräftespiel dieser beiden Stoffe, die auch die Wirkung des Koffeins beeinflussen. Und dann kommen auch andere Faktoren hinzu wie Blutdruck. Und solche Geschichten.
Ja.
Und
hinzu kommt auch ganz geheimnisvoll mit dem Blutdruck. Also ich war neulich bei euch im Teeladen und bin nach Hause gegangen und habe gedacht, jetzt messe ich mal meinen Blutdruck. Ich mache das ab und zu, weil ich halt etwas erhöhten Blutdruck habe. Also jetzt nicht, weil das Medikament jetzt eingestellt ist. Aber ich habe mir gedacht, jetzt komme ich vom Teeladen und jetzt messe ich mal meinen Blutdruck, weil ich mir auch so vorkam, als hätte ich gleich aufgeregt. Und da hatte ich einen so niedrigen Blutdruck, also man glaubt es gar nicht. Mhm. Was möglicherweise, habe ich im Nachhinein gedacht, sogar mit dem Tee zusammenhängt. Denn die erste Wirkung von dem Koffein ist natürlich tatsächlich, dass die Adern, die Gefäße sich erweitern und damit natürlich der Blutdruck erstmal abfällt, bevor er dann wieder ansteigt, dadurch, dass das Herz angeregt wird.
Genau. Mhm. Dann kommt auch noch hinzu, dass also bei den Teepflanzen, also es kommt darauf an, welche Bestandteile gepflückt werden und in dem Tee drin sind, weil das Koffein sich ungleich verteilt. In den Spitzen ist mehr drin als in den älteren Blättern und man kann also nicht sagen, der Grüntee an sich hat so und so viel Koffein. Das ist von Sorte zu Sorte sehr, sehr unterschiedlich und auch genauso beim Schwarztee ist das sehr unterschiedlich.
Also, aber kann man das herausfinden? Steht das irgendwo, wie viel Koffein der einzelne Tee hat?
Ja, das kann man natürlich im Labor feststellen.
Ja, aber sind diese Werte bekannt? Ich habe ja jetzt nicht ein Labor dabei.
Nein, diese Werte, also die werden jetzt nicht von den Händlern, von den Großhändlern irgendwie transportiert. Insofern, die sind nicht deklarationspflichtig. Und die werden auch nicht deklariert. Es steht jetzt nicht so und so viel Milligramm Koffein ist in dieser Sorte pro 100 Gramm. Oder das wird nicht angegeben.
Also mich würde das ja schon interessieren, was so die Werte, nicht nur Koffein, auch sonst, zu den einzelnen Teesorten, die ich trinke, so sind. Also solche Quellen würden mich natürlich schon interessieren. Also ich würde schon gerne wissen, was ich da zu mir nehme.
Ja, ja, es kommt jetzt ein neues Gesetz raus zum Herbst. Da geht es aber eher um Nährwert. Das muss jetzt bald deklariert werden. Es gibt ja manchmal aromatisierte Teesorten, wo kandierte Früchte drin sind. Und da werden ja Kalorien dann abgegeben. Genau. Normalerweise hat der Tee null Kalorien, wenn nichts drin ist. Ja. Aber da gibt es bald ein neues Gesetz mit Nährwerttabellen, die drauf sein müssen. Aber es ist keine Deklarationspflicht in Bezug auf die chemische Zusammensetzung von Tee. Mhm. Die gibt es nicht. Es ist schon so, dass natürlich viele Stoffe wie Katechine, Koffeine, Vitamine, Polysaccharide und Fluor und andere drin sind, die gerade im grünen Tee halt durch die fehlende Fermentation halt vertreten sind. Mhm. Aber das wird nicht auf der Packung angegeben. Im Grunde genommen ist es ein Lebensmittel, also ein Genussmittel und die gesundheitliche Wirkung und die chemische Zusammensetzung steht nicht im Vordergrund. Es gibt beim Koffeingehalt kannst du schon sagen, desto mehr Spitzen im Tee sind, Tipps, also diese hellen Bestandteile, desto mehr Koffein ist auch drin. Also wenn du jetzt einen Tee mit einem sehr hohen Blattgrad hast, also ein Darjeeling mit einem Fine Tippy Golden Flowery Orange Pico Blattgrad, also oder noch mehr, dann hast du auch einen hohen Koffeingehalt, weil sehr viele Spitzen enthalten sind und das Koffein konzentriert sich in den Teespitzen besonders und baut sich dann in den älteren Blättern ab. Da wird ja auch ganz bewusst dann bei den Japanern, die machen das so, dass die älteren Blätter extra ernten und dann gibt es diesen Bansha-Tee aus groben älteren Blättern, dritter, vierter Blattstand und den kannst du sehr schön nach mittags dann trinken. Da ist dann wesentlich weniger Koffein drin. Oder auch Kukicha-Sorten mit Blattstängeln werden mit Teespitzen gemischt, dann hast du halt einen hohen Bestandteil an Blattstängeln und dadurch einen sehr niedrigen Koffeingehalt. Also da kann man sich so ein bisschen orientieren dran, aber es gibt jetzt nicht direkt die Angaben der Menge auf den Packungen. Es sind etwa 3-4% Koffein bei guten Blatttees. Aber wie gesagt, also das habe ich noch nicht gesehen, dass das irgendwie angegeben wird.
Gut, also das ist interessant. Also ich werde dann der Sache mal nachgehen. Also irgendwie werde ich da vielleicht fündig werden im Internet. Da gibt es ja möglicherweise Informationen zu den einzelnen Tees.
Ja, also ich meine, es ist, wie gesagt, über diese Blattbestandteile irgendwie festzustellen, desto mehr Spitzen du drin hast. Aber kannst ja mal recherchieren und dann berichten, was du da gefunden hast zu dem Koffeingehalt der verschiedenen Sorten. Und also, wie gesagt, aber auch das ist eine Sache, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand danach fragt, das ist auch so meine Erfahrung, also wenn jemand überhaupt Interesse hat zu wissen, wie viel Koffein da drin ist, spricht ja meist sehr stark drauf an. Und wenn dann schon 16, 17, 18 Uhr ist, rate ich meist
zum Kräutertee.
Ja, weil ich höre aus der Frage oft schon so ein bisschen die Befürchtung, dass jemand nicht schlafen kann.
Ja, ja.
Und dann sage ich sofort, trink lieber irgendwas ohne Koffein, dann brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Und wir haben auch zum Beispiel grünen Räuberstee, der hat sogar so ein bisschen so eine grasige Geschmackskomponente. Es ist durchaus sehr ähnlich dem Grüntee vom Geschmack.
Ja, ja.
Und
ihr habt ja auch koffeinarmen Tee, ne?
Genau.
Geht von irgendeinem dabei, der schmeckt mir aber nicht. Den habe ich mal getestet, aber das war nichts für mich.
Es gibt auch ein paar Sorten, die von sich aus, weil sie halt auch nicht ganz so viel Spitzen drin haben oder halt auch aufgrund der Sortenauswahl recht wenig Koffein haben. Kimun, schwarzer Kimun ist auch so eine Sache, die hat da doch wenig Theanin und Tannin. Ist also sehr bekömmlich und sehr wenig anregend. Aber auch da muss man aufpassen. Also wie gesagt, das ist so unterschiedlich.
Ja.
Andererseits kenne ich auch Leute, die trinken abends wirklich eine Kanne Schwarztee und gehen dann schlafen.
Meine Mutter trinkt auch noch abends Schwarztee. Allerdings, das muss man auch sagen, meine Mutter trinkt Beuteltee. Das ist ja schon mal, sicherlich enthält der weniger Koffein,
denke ich. Weiß ich nicht.
Nicht? Ja, gut.
Drauf an, es gibt sehr gute Beutel auch.
Und nee, sie trinkt einfach einen Beuteltee und sie gießt sich abends da immer nochmal Wasser drauf und den Rest, damit er nochmal heiß ist. Also den sie nachmittags gekocht hat, da kommt dann abends nochmal Wasser drauf. Da ist ja nichts
mehr drin dann.
Und dann ist der so dünn, da ist es wirklich,
ich glaube. Koffein ist ja auch sehr flink.
Ja, ja.
Also das löst sich so in der ersten und zweiten Minute sehr stark und wenn man dann nochmal aufgießt, dann kann sie
Ja, getrost. Ja, das Aufgießen wollte ich auch noch kommen, aber da müssen wir erstmal zu den Tees kommen, die man aufgießt. Also bei den echten Tees haben wir ja jetzt verschiedene Farben. Was hat es denn mit den Farben auf sich? Also es gibt ja schwarz, grün, gelb, weiß und Oolong.
Und lila.
Und lila. Ach ja, lila gibt es auch. Habe ich ja noch nicht getrunken. Davon hatte man mir abgeraten.
Also die Farben.
Wer? Davon hatte man mir abgeraten.
Ja?
Ich weiß nicht wer. Vielleicht Robert oder so.
Ich finde den. Also ich finde lila Tee ist. Ja, also die Farben sind im Grunde genommen. Ja, sie sind. Der Schwarztee ist ja nicht schwarz. Okay, der Grüntee hat oft, wenn er aus Japan kommt, wirklich eine schöne fluoreszierende grüne Farbe. Aber ist auch oft so gelblich und ist dann aber kein gelber Tee. Also die Farben sind mit Vorsicht zu genießen. Es geht einfach um verschiedene Produktionsweisen. Es besteht immer auch der Verdacht bei vielen Gästen und Menschen, die sich damit anfangen zu beschäftigen, dass da verschiedene Pflanzen zugrunde liegen. Also das Grüntee und Schwarztee von ganz anderen Pflanzen stammen, wird manchmal vermutet, ist aber nicht der Fall. Es ist also eine, wenn ich jetzt einen Teegarten habe, habe ich Teepflanzen und wenn ich die ernte, kann ich halt entscheiden, was ich so draus produziere.
Ich habe mich jetzt mal lauter gestellt, weil es gemeckert wurde. Ich hoffe, dass das hinterher wieder ausgeglichen wird durch Auphonic. Ja, aber stimmt, ich war zu leise. Jetzt braucht man nicht mehr hin und her zu regeln. Entschuldigung.
Jedenfalls kann ich durch bestimmte Maßnahmen entscheiden, welches Produkt ich erzeugen möchte. Mhm. Ja. Es ist so, wenn ich jetzt einen Apfel aufschneide und den auf den Tisch lege, wird er ja braun, die Oberfläche.
Ja, 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 klar.
Also es ist so ein Oxidationsprozess. Und das passiert natürlich auch mit dem frischen Teeblatt, wenn ich das geerntet habe. Mhm. Ganz einfach. Und wenn ich jetzt sehr stark aufpasse, keinen auf die frisch geernteten Teeblätter wenig Druck gebe, mhm, und irgendwie sofort eine Erhitzung mache, mhm, dann entsteht gar nicht dieser Oxidationsprozess.
Ah ja.
Also dann wird das eigentliche grüne Blatt erhalten und getrocknet. Mhm. Und das ist ja klar, was dabei dann herauskommt, ist dann quasi der grüne Tee. Mhm. Also der Tee, der am ursprünglichsten eigentlich ist, mhm, wo am wenigsten Veränderung vorgenommen wurde.
Ja.
Und dann geht es immer um Welkungsprozesse, um Oxidationsprozesse, Fermentation, mhm, wird auch gesagt.
Ja.
Und da gibt es halt die verschiedenen Abstufungen. Mhm. Es gibt leichte Welkungsprozesse, da wird gelber Tee erzeugt, das ist, mhm, aber noch keine richtige Fermentation. Mhm. Dann gibt es halt wirklich der Tee, der bis zu 90 und 120 Minuten oxidiert. Das ist dann ein richtiger Schwarztee, aber es gibt auch nicht nur 0 und 100, sondern es,
ja, ja,
sehr viel Zwischenstufen. Die
Zwischenstufen. Ich hatte aus China, hat mir ein Fan, mhm, meines Podcasts Tee mitgebracht und geschickt. Und dieser Tee, obwohl ich, wenn ich das richtig interpretiert habe, ich kann ja nun leider kein Chinesisch, war das Schwarztee. Aber der sah, da waren immer so einzelne Blätter dazwischen, die nicht, die nicht
ganz hell,
so, die nicht so richtig schwarz waren, also die doch noch, mhm, so einen grünen Schimmer hatten. Und das fand ich seltsam, aber der schmeckte ausgezeichnet. Ist leider aufgebraucht inzwischen, ich brauche mal wieder
nach. Die können aber auch durchaus länger, ja, fermentiert worden sein, da ist, ja, aber weniger Zellsaft drin. Mhm, es gibt halt bestimmte Blätter, wo weniger Zellsaft ausgetreten, aha, ist und wo die Oxidation dann nicht so stark,
ah ja,
startet.
Ah ja.
Und das kann aber durchaus ein Tee gewesen sein, der auch 90 Minuten fermentiert war. Mhm. Also die anderen sind ja eher so Oolongs, mhm, Oolong-Sorten. Und da wird
was
dann halt.
Ist das?
Das ist halt ein Teil. Fermentierter Tee.
Ah ja.
Der ist dann oft so, wenn er etwa 40, 45 Minuten oxidiert, so Bernsteinfarben. Mhm. Und das ist auch so eine absolute Spezialität aus Formosa, aus Taiwan. Mhm. Oder es gibt auch Oolong-Sorten, die werden nur etwa 10, 15 Minuten anfermentiert, um so ein paar Geschmacksnuancen rauszuholen. Mhm. Dann verfärbt sich nur der Blätterrand so ein bisschen und die werden dann auch gerollt und so.
Naja.
Also da gibt es,
aber es schmeckt
alle,
fantastisch.
Also alle Schattierungen.
Ein großer Oolong-Fan. Also der bei euch, ja, ausgeschenkte Oolong Dong Ding. Mhm. Also den finde ich fantastisch. Also vom Geschmack ist der wirklich, also das ist so ein Geschmack, der ist eben auch wiedererkennbar. Und ich merke, also das ist manchmal so, wenn ich unterwegs bin zu euch, erscheint in meiner Vorstellung der Geschmack von diesem Oolong Dong Ding. Das ist der einzige Geschmack, der mir so auf die Zunge kommt. Also sonst kann ich mir Teegeschmack schlecht vorstellen. Mhm, aber der kommt. Mhm. Also sehr eindeutig. Ansonsten ist es schwer, wenn du jetzt sagst, wie kannst du dir vorstellen, wie ungefähr der Summer, der Golden, der Darjeeling Summer Gold schmeckt. Naja gut, wenn ich es dann trinke, kann ich schon Darjeeling von Nicht-Darjeeling so ein bisschen unterscheiden. Traue ich mir jedenfalls zu. Aber ich kann mir nicht ohne den Tee das so gut vorstellen, wie der Geschmack ist. Und bei dem Oolong Dong Ding ist das wirklich so und ist wirklich einer meiner Lieblingstees.
Da wird ja oft dann so ein bisschen von Orchideenartigkeit gesprochen.
Mhm. Ja, ja.
Der hat halt einen sehr floralen, mhm,
genau,
sehr blumigen,
genau,
Charakter.
Ja, ja.
Und das ist auch wirklich ein einzigartiger Tee, mhm, der, mhm, jetzt doch weiter lieferbar ist. Wir hatten schon die Befürchtung, dass, mhm, es nicht mehr geben,
ja,
wird.
Aber das habe ich mitbekommen, da war ich schon ein
bisschen. Aber es gibt ihn jetzt erstmal wieder. Aber das ist halt auch wieder, das ist wie beim Wein. Mhm. Manchmal, es gibt mal, das ist halt zum einen, es ist ein Naturprodukt, mhm, und das unterliegt auch Schwankungen. Mhm. Und natürlich, wir sind ja auch nicht diejenigen als Einzelhändler und Gastronomen, die jetzt die Partien im Ursprungsland aufkaufen, sondern,
ja,
das machen halt andere. Mhm. Und wenn dann da irgendwo ein Tea-Taster ist, dem die Partie nicht mehr gefällt, dann ist der Tee einfach nicht mehr zu bekommen.
Naja, das ist natürlich schlecht.
Schluss. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn du eine Getränkekarte hast mit 250 verschiedenen Sorten, das alles immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Es gibt immer wieder Sorten, gerade bei den hochwertigen Sorten, die dann plötzlich aus sind. Die gibt es nicht mehr.
Mhm. Ja.
Und dann nimmst du sie raus und ein Jahr später gibt es sie wieder.
Mhm.
Dann kannst du wieder alles ändern, aber so ist das ein stetiger Fluss sozusagen. Mhm. Also weil das sind halt keine standardisierten Produkte. Das macht das ja auch so interessant.
Ja, ja, klar.
Also, aber ich bin auch sehr froh, dass es den weiter gibt. So ein grüner Kugelblatt-Oolong wäre vielleicht eine gute Charakterisierung.
Ja.
Und der ist wirklich einzigartig, auf jeden Fall.
Nee, finde ich wirklich außergewöhnlich gut. Also schmeckt mir sehr. Aber gut, es gibt natürlich noch viele andere, die man dann auch erst nach und nach entdeckt. An der ersten Tees, den ich bei euch getrunken habe, war ja der Karigane aus Japan. 2011, das war noch vor Fukushima. Das weiß ich noch. Also da kannten wir uns schon. Das war Anfang 2011. Genau, das war noch die alte Ernte. Ja, ja, die 2010er Ernte. Da habe ich den getrunken und beziehungsweise dann auch gekauft. Also meine erste Packung von dem, die ich auch zu Hause hatte, war dann noch von 2011. Aber sonst bin ich mit dem grünen Tee erstmal nicht so warm geworden, weil ich irgendwie nachmittags dann doch immer dachte, ach, jetzt so ein schöner Darjeeling und so. Obwohl sich das inzwischen ändert. Also ich glaube, je mehr Tee ich konsumiere, umso mehr schätze ich doch auch den grünen Tee. Und da gibt es doch wirklich auch sehr viel noch zu entdecken.
Ja, es gibt da auch eine unheimliche Vielfalt. Mhm. Genauso wie beim Schwarztee. Also Schwarztee gibt es wirklich teilweise welche, die fast schwarz in der Tasse sind.
Mhm.
So.
Mhm.
Die also wirklich dann auch in so ein gebrochenes Blatt sind und wenn man sie aufgießt, ganz, ganz dunkel sind und es gibt Schwarztees, da denkst du, du hast einen Grüntee in der Tasse.
Mhm. Ja, ja.
Und so beim Grüntee ist natürlich die Vielfalt die gleiche.
Mhm.
Und ich komme natürlich auch vom Schwarztee, wir sind ja gleicher Jahrgang und wir haben angefangen in den 70er Jahren, um Tee zu entdecken für uns als Jugendliche, da war das ja auch voll im Trend.
Ja.
Und da hat man auch, damals gab es in den 70er Jahren gab es nur Gunpowder als Grün.
Naja, naja, da gab es wenig Grüntee, genau. Da gab es
ein Sencha vielleicht und dann war Schluss.
Ja, da gab es von Twinings da dieses Gunpowder, genau.
Das war der erste Grüntee.
Das war der erste
Grüntee, der
war
wirklich, genau. Der hat dir die Schuhe ausgezogen.
Ja, der war furchtbar, ja. Ich weiß, ich habe glaube ich noch, also ich bin, also müsste mal gucken bei meiner Mutter, da ist vielleicht noch irgendwo ganz hinten im Schrank die Gunpowder-Dose, weil der doch nicht geschmeckt hat.
Temple of Heaven.
Dürfte noch aus den 70er Jahren übrig geblieben sein. Also das kann sein, ja, furchtbar. Ja, also
nee, und das wurde dann immer mehr. Das meine.
Naja.
Weil irgendwann reicht das nicht mehr. Dann möchtest du deinen Horizont erweitern, auch als Händler und dann. Die Händler geben ja auch oft so Trends vor und die Medien auch. Dann kommt in irgendeiner Frauenzeitschrift oder einer Gesundheitszeitschrift kommt dann ein Artikel über ein bestimmtes Produkt und plötzlich ist der Bedarf da auch.
Naja.
Und so wächst das immer weiter. Und
aber es war früher in den 70er, 80er Jahren ganz schwierig, guten Tee zu kaufen. Das ging dann irgendwie nur über Versandhandel und das war auch damals alles so schwierig.
Ja, in Berlin Gott sei Dank nicht.
Ja, gab es da schon?
Es gab zum Beispiel Daniels Tea House in Steglitz. Das war mein erster Teeladen. Der hatte auch wirklich sehr gute Sorten.
Mhm.
Er hatte auch so braune Teegläser, konnte man gleich mit erwerben. Also auch eine gute Verpackung gleich dazu. Mhm. Der hat das in Seitenstraße von der Schlossstraße war der. Mhm. Der hat jetzt übrigens gerade zugemacht vor kurzem, hat mir ein Kunde erzählt.
Ah, ja.
Das war mein erster Teeladen. Da habe ich eingekauft. Ich habe damals in Zehlendorf gewohnt und dann sind wir nach Steglitz gefahren, haben da unseren Tee gekauft. Und es gab in Berlin schon ganz gute Teeläden.
Kenne ich nicht. Also wie gesagt, der erste Teeladen, dem ich begegnet bin, wirklich war tatsächlich euer. Das heißt, ich habe den hier schon auf der Schönhauser gibt es ja auch einen.
Ja, ja.
Aber da habe ich nie gekauft, weil das so weit weg war von
daher.
Das heißt, es stimmt nicht ganz. Ich habe mal meine Mutter, da habe ich sogar hierher geschickt, vor vielen Jahren. Die sollte hier Tee kaufen. Das ist also irgendwie so 98 oder so, 99. Ja.
Aber es war natürlich so, dass es wahrscheinlich, also ja, es gab nicht so die FIFA, obwohl damals doch Daniel Stierhaus, er hatte einen Regalmeter voll.
Ich nicht. Also das ist mir neu. Ja. Jetzt hat er zu, schade.
Ja, ja, ja. Weil halt um die Ecke zwei Ketten aufgemacht haben, auch unter Umständen vielleicht. Ah, oder er hat einfach auch keine Lust mehr gehabt. Ich weiß es, ich weiß die genauen Gründe.
Wenn er dabei ist, dann ist er ja vielleicht doch in so einem Alter, wo man sich dann zur Ruhe setzt. Ja,
genau.
Also wenn er schon in den 70er Jahren einen Teeladen hatte, dann kann er ja nicht mehr so ganz jung sein.
Ja, es hat auch jemand anders denn schon gemacht.
Ach so.
Ich habe aber da keine genauen Infos. Ich möchte auch nichts Falsches sagen.
Naja.
Aber zurück zu diesen
Teefarben.
Also Teefarben.
Fermentierung, Nicht-Fermentierung. Und
genau, es sind halt verschiedene Prozesse.
Den gelben hatten wir auch schon behandelt. Den Oolong hatten wir behandelt.
Genau.
Dann gibt es noch weißen Tee.
Ja, da geht es halt auch, weißer Tee, da geht es halt darum, zum einen, also ist es Grüntee, kann man so sagen,
ja,
der aber von bestimmten Pflanzenbestandteilen auch stammt. Und es sind auch bestimmte Kreuzungen, die halt da genommen werden und benutzt werden, um Weißtee herzustellen. Er heißt Weißtee, weil oft die noch nicht geöffneten Spitzen geerntet werden, die auf der Unterseite so einen silbrigen Flaum haben. Haftet quasi das erste Blattpaar noch an der Spitze, hat sich noch nicht geöffnet und du hast so eine nadelartige Struktur, die heißen ja auch manchmal Silver Needle oder so. Mhm. Und an der Außenseite hast du halt diese Silberhärchen. Mhm. Und dadurch hast du so ein ganz helles Blatt und auch der Aufguss ist oft sehr transparent fast noch.
Ja.
Also kommt drauf an, ob der jetzt hundertprozentig weiß ist oder manchmal sind auch ein paar Grüntee-Bestandteile mit dabei, aber im Großteil ist halt wirklich Weißtee sehr mild und muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Am Anfang, wenn Leute das kennenlernen, die sind dann ein bisschen irritiert, die haben dann auch, ich wurde auch schon mal gefragt, haben sie da jetzt überhaupt Tee reingemacht? Ist ja irgendwie, schmeckt ja nach nichts. Und aber wie du sagst, Weißtee, Xurong ist ja auch ein Weißtee, kann also sogar auch rauchig schmecken.
Ja, das stimmt.
Das liegt auch wieder in der Produktion.
Ja, ja.
Weil er wird nämlich in so einer wok-ähnlichen Pfanne getrocknet, wenn es chinesischer ist, unter Umständen. Ja. Und wenn das auf dem Feuer geschieht, dann kriegt er auch Rauch ab.
Ja,
das ist auch beabsichtigt.
Ja, genau.
Also, der ist nicht geräuchert, das ist er auch, aber er hat durchaus eine leicht rauchige Note und das wird auch von vielen, im Gegensatz zu dir und auch zu mir, ich mag es auch nicht so, sehr geschätzt, wenn so eine leicht rauchige Note mit
dabei ist. Ja, wieder was gelernt.
Ich mag aber auch eher so die Tees, die dann so im Elektrowok, also die nicht so diese rauchige diese rauchigen Bestandteile haben. Aber das ist Geschmackssache. Also Weißtee, das war auch so ein, glaube ich, auch so ein Hype, so ein bisschen vor ein paar Jahren.
Das kann sein. Ja.
Das war ein Hype. Ich habe nicht mehr genau feststellen können, woher das kam. Aber ich hatte plötzlich, also es kam ganz abrupt, hatte ich Kunden, die nach Weißtee gefragt haben, vermehrt. Dem wurde dann halt auch wieder eine bestimmte Wirkungsweise nachgesagt. Und das sind dann oft auch Menschen, die haben auch gar nicht so viel Berührungspunkte vorher mit Tee gehabt. Die lesen das, gehen dann ganz gezielt los und wollen jetzt dieses Produkt haben und sind dann aber auch manchmal ein bisschen erschrocken, was das kostet.
Ja, ja,
weil Weißtee ist ja auch eine Sache, die sehr exklusiv ist. Also nicht so ein, so ein Allerweltstee, der ist dann halt auch teuer.
Naja, also Tee ist, glaube ich, teuer, wenn du bestimmte Sorten kaufst. Da bist du dann schon, also ich war teilweise wirklich überrascht, was man dann ausgeben muss. Also gerade für einige der japanischen Tees. Also
ja, aber da kannst du auch oft, wenn du den richtig zubereitest, kannst du den Preis echt durch 3 oder durch 4 teilen.
Ja, ja, klar, natürlich, weil man mehr aufgesummt
hat. Ja. Super ergiebig.
Ja, das geht. Also, kommen wir mal auf die Sache mit den Aufgüssen. Das geht ja nur bei bestimmten Teesorten, ne? Das macht man ja jetzt nicht bei Schwarztee. Aber man.
Das geht natürlich auch.
Ja, da kann man mehrere Aufgüsse machen.
Naja, guck mal, du hast ja die Möglichkeit, also es gibt ja zum Beispiel das Samovar-Prinzip.
Ja. Okay, das ist aber wieder.
Nee, aber warte mal. Du hast oben auf dem Samovar einen Sud und der wird mehrfach verlängert.
Ja, klar, der wird verlängert, klar.
Mehrfach wieder Wasser
rein. Der auch konzentriert ist, ja.
So. Und so, du kannst natürlich auch, wenn du jetzt einen Darjeeling hast, einen guten Darjeeling, kannst du den nach anderthalb Minuten, zwei Minuten rausnehmen. Du kannst ihn auch nochmal aufgießen. Mhm. Der ist dann zwar ein bisschen dünner, aber das geht auch. Es geht, desto hochwertiger der Tee, egal ob schwarz oder grün oder Oolong, desto mehr kannst du ihn aufgießen. Das geht schon. Also ich kenn auch Leute, die lassen den Tee einfach in der Kanne drin und gießen da immer wieder nochmal Wasser rauf, auch wenn das ein Darjeeling ist.
Ja.
Das geht natürlich schon. Das kann man machen. Mhm. Das kann man natürlich jetzt nicht mit einem nicht sehr hochwertigen, das kannst du natürlich auch mit einem minderwertigen Tee machen, aber der schmeckt dann wirklich nicht mehr. Mhm. So. Ja. Bei den Grüntees ist es so, dass die Wirkstoffe sich anders lösen als beim Schwarztee. Da geschieht teilweise etwas mehr in der Länge der Zeit. Und dadurch kannst du natürlich viel besser mit den Aufgüssen dann arbeiten. Mhm. Desto hochwertiger ein Grüntee ist, desto intensiver er ist, desto mehr kannst du halt ihn aufgießen. Mehr Aufgüsse kannst du herstellen. Und muss man dann natürlich auch beachten, dass man jetzt, du kannst ja natürlich nicht den ersten Aufguss fünf Minuten ziehen lassen. Ist klar, dann schmeckt er sowieso nur noch bitter. Mhm. Aber wenn du ihn kurz ziehen lässt, den zweiten noch kürzer, den dritten wieder ein bisschen länger, kannst du auf jeden Fall von einem guten Grüntee mindestens drei Aufgüsse machen.
Ja, und das hat auch was. Also ich finde wirklich,
die Veränderung im
Geschmack verändert sich auch wirklich positiv. Mhm. Denn was ich nicht so mag, und das ist oft beim ersten Aufguss ist dieser grasige Geschmack. Und der geht dann zurück. Beim zweiten und beim dritten Aufguss ist es oft weg. Auch das Rauchige bei dem Shui Rong. Ja, das war mir auch nicht schön. Also das habe ich nicht gemocht. Das geht auch weg.
Also naja, es ist halt so, dass ab der zweiten Minute verstärkt diese Bitterstoffe ins Spiel kommen.
Genau.
Naja. Die dann deshalb im zweiten Aufguss auch immer der Rat schnell rausnehmen. Schnell
raus, genau.
Ja, also nicht lange ziehen lassen. Mhm. Und dann später kommen halt so Polysaccharide mit ins Spiel. Dann kommen so süßliche Elemente.
Genau.
Deshalb der dritte Aufguss bei vielen Tees ist auch sehr, sehr lecker.
Naja.
Und dieses Süßliche auf einmal zum Tragen. Mhm. Und ist dann nicht mehr so bitter. Mhm. Es gibt auch Leute, die machen das so, dass wenn sie zum Beispiel nicht so einen stark anregenden Tee haben möchten, dass sie den Tee erstmal eine Minute ziehen lassen und dann wegkippen. Mhm. Und dann wieder aufgießen und das dann erst.
Ja, das könnte man machen. Und natürlich bei dem sehr teuren Tee, sage ich mir immer, muss das sein, dass man jetzt das wegschüttet. Aber es ist in der Tat so, dass es oft
ist dann nicht so anregend.
Naja, es ist dann eben auch milder, genau. Ja. Okay, ich wusste nicht, dass man das mit Schwarztee auch machen kann. Also,
Kannst du machen. Also wenn du einen sehr guten Darjeeling hast und du lässt den zwei Minuten ziehen, ist der schon wunderbar entwickelt. Mhm. Und du kannst den aber, das sind oft so große Blätter, dass du den auf jeden Fall nochmal aufgießen kannst. Nochmal zwei Minuten ziehen lassen kannst. Weil klar, wenn du den ersten Aufguss natürlich vier oder fünf Minuten ziehen lässt, das machen viele Leute, die dann eher Zucker reinmachen und so, die mögen dann eher dieses Bittersüße, dann ist natürlich vorbei.
Dann geht es nicht mehr, klar.
Aber nach einer zwei Minuten Ziehzeit kann auf jeden Fall auch ein hochwertiger Darjeeling nochmal zwei Minuten ziehen.
Gut zu wissen. Kannst dann werde ich das in Zukunft vielleicht auch mal machen.
Probier es einfach mal aus. Vielleicht schmeckt es ja auch nicht.
Ja. Nö, also, kann man ja testen. So, es bleibt noch der Lila-Tee.
Ja, Lila-Tee, da geht es auch um bestimmte Fermentationsprozesse. Der hat auch keine wirklich lila Farbe, aber er hat so einen leichten purpurfarbenen Ton. Mhm. Und ich vermute, dass das auch ähnlich, also der Puer-Tee hat ja auch manchmal so eine lila Farbe, dass da Parallelen bestehen. Mhm. Also dass da auch bestimmte, der Puer-Tee ist ja der eigentliche, also der Tee, der eigentlich fermentiert ist. Mhm. Normalerweise ist ja die Bezeichnung Fermentation nicht richtig für diesen Oxidationsprozess.
Ah, ja. Das erklär uns.
Das, weil da geht es ja, bei einem Oxidationsprozess wird ja kein Hilfsmittel benutzt. Mhm. Nur die Bakterien in der Luft verändern das chemische Gefüge im Tee und verändern die Farbe.
Aha.
So. Bei einer Fermentation, wie beim Joghurt, wird ja immer eine Starterkultur eingesetzt.
Mhm.
In irgendeiner Form. Und das geschieht ja bei der normalen Tee-Oxidation nicht. Aber beim Pu'er gibt es bestimmte Kulturen, die schon an den Bäumen dran sind.
Mhm.
Teilweise in Yunnan wird das gemacht.
Mhm.
Und die dann die Fermentation beeinflussen.
Mhm.
Also deswegen ist der Begriff Fermentation beim Tee manchmal eigentlich ein bisschen falsch angesetzt, genau wie Tein eigentlich auch so ein Begriff ist, der nicht richtig ist, aber er wird im Volksmund auch in Fachkreisen auch durchaus benutzt. Ja, der lila Tee, das ist halt auch ein bisschen so eine, manchmal denke ich auch so ein bisschen so ein Versuch, die Farbenvielfalt zu vervollständigen. Ich habe auch schon den Begriff blauer Tee für Oolong gehört.
Mhm. Ah, interessant.
Also, ja, da denke ich manchmal, das soll irgendwie, kommt demnächst dann irgendwie noch irgendeine Farbe dazu. Und
ja, roter Tee gibt's. Also das ist ja der Rooibos, der kein Tee ist eigentlich.
Roter Tee wird manchmal, Pu'er-Tee wird manchmal als roter Tee
bezeichnet. Stimmt, Pu'er-Tee wird auch als roter Tee bezeichnet. Stimmt,
genau.
Ja, das ist
also insofern gibt es da diese Farbe.
Mhm.
Aber ja, ich finde, jeder sollte für sich einfach rausfinden, was ihm schmeckt und vor allen Dingen, was für mich immer zentral schon wichtig war, die Vielfalt hat mich immer angesprochen bei Tee.
Ja.
Also diese universale Vielfalt und klar, es gibt Sachen, die mir vielleicht nicht so gut schmecken, die lasse ich dann halt auch links liegen. Aber ab und zu trinke ich dann doch zum Beispiel auch mal gerne so einen ganz trockenen, säurebetonten Ceylon-Tee im Sommer,
Ja.
der sehr astringierend so ist im Mund. Hat aber auch mal was, vor allen Dingen als Eistee.
Als Eistee ist es gut, ja.
Ist das sehr gut, dieses Trockene. Da mag ich zum Beispiel so dieses Assam-Aroma gar nicht so. Der hat ja eher so eine vollmundig cremige Note.
Ja.
Der macht sich so als Eistee nicht so gut. Aber so ein Ceylon im Sommer kann das richtig toll schmecken.
Ja. Und ich hatte, glaube ich, einen bei euch. Warte mal, ich suche mal in meiner Tabelle. Ich habe ja über eure Tees eine Tabelle. Da gucke ich mal gerade. Da gab es einen, ich glaube, das war auch ein Assam, da habe ich extra dahinter geschrieben. Eistee. Genau.
Boisa Habi? Oder? Das muss ja ein relativ leichter
sein. Also der erste in meiner Liste ist Queen's Tea. Queen's Tea.
Das ist ja eine China,
164 ist Darjeeling.
Ceylon-Mischung.
Verschiedene Länder. Also Ceylon.
China, Darjeeling, Ceylon.
Ja, genau. Da habe ich nämlich dahinter geschrieben, leicht bitter, auch als Eistee. Ich habe ihm aber nur 2 Sterne gegeben. So richtig gut fand ich ihn nicht. Vielleicht auch, weil es eine Mischung ist. Das hat mich auch irgendwie abgeschreckt. Ja gut, das ist aromatisiert. Ingwer-Lemon. Also der Ingwer-Lemon ohne Tee. Der ist sehr gut als Eistee, habe ich festgestellt.
Wobei der nicht aromatisiert ist. Also in dem
Sinne, nicht in dem Sinne, der besteht
Aromastoff
aus Ingwer und Zitronengras, glaube ich. Ne? Irgendwie sowas.
Noch andere Sachen, ja.
Also er ist nicht aromatisiert, sondern das sind die Aromen nur. Dann habe ich grüner Tee, Ingwer, Zitrone, der gut als Eistee
ist. Ja.
Der Ginger Twist ist gut als Eistee. Ja, der weiße Tee, Ingwer, Zitrone ist auch gut als Eistee, habe ich hier dran geschrieben. Das waren meine Eistee-Favoriten. Nein! Kusa Cha.
Ach so, ja. Kusa Cha, das ist ein,
Cha.
Das ist ein sehr schöner Tee, der aus 2 verschiedenen Welten stammt. Also es gibt 3 oder aus 3 verschiedenen Welten. Also es ist ein Sencha, der mit Matcha angereichert ist, mit einem Teepulver und portugiesischem Zitronengras. Das ist eine Kooperation aus von zwei Familienbetrieben, die halt sich getroffen haben und mit unseren Freunden von Marimo zusammenarbeiten und die dann diesen wunderbaren Tee hergestellt haben. Das ist eine ganz tolle Sache, stimmt. Aber ja, also wie gesagt, es, also bei dieser Vielfalt, bei dieser universellen Vielfalt kommt es halt immer drauf an, auf den Moment, finde ich. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, fängt man an, also habe ich angefangen, bestimmte Tees zu bestimmten Tageszeiten und zu bestimmten Jahreszeiten auch gut zu finden. Also ich trinke zum Beispiel Darjeeling eher so im Sommer und Assam eher so im Winter.
Ja, ja.
Aber ich wechsle auch gerne von Tag zu Tag ab.
Ja, bei mir ist es auch stimmungsabhängig. Also manchmal finde ich einfach, passt mir der Darjeeling besser und manchmal ist es auch der Assam.
Ja.
Hier wurde gerade noch im Chat, gab es noch Input. Kannst du noch mal kurz erklären, was mit Pu'er auf sich hat? Pu'er-Tee?
Ja, Pu'er ist eine sehr eigene Geschichte. Also es gibt im Yunnan-Gebiet, das liegt so im südwestlichen China, gibt es eine Tradition, dass bestimmte, teilweise sehr, sehr alte Teebäume aufgesucht werden, mit Schamanen auch teilweise. Da habe ich auch mal einen sehr schönen Film drüber gesehen. Und das sind sehr, sehr alte Teebäume und da wird ein bestimmter Tee geerntet, der dann halt auch teilweise eingebuddelt wird und der hat bestimmte Edelpilzansätze, die auch schon an dem Baum teilweise
Chat gesagt
dran sind. Und deshalb ist er auch der einzige Tee, der richtig fermentiert ist. Geschmacklich. Genau. Ein Edelpilz ist da dran. Und geschmacklich ist er aber manchmal doch recht gewöhnungsbedürftig. Also es gibt da sehr verschiedene, also teilweise 7 Jahre gereifte Pu'ers, die werden auch so eingebuddelt, eingegraben, so richtig, und sehr lange gereift. Und die haben oft so etwas. Also mein erster Gedanke, meine erste Assoziation, als ich Pu'er kennengelernt habe, war so ein modriger brandenburgischer See. So, oder so ein, weißt du, so dieses ganz erdige. Und das muss man natürlich mögen. Aber ich habe dann auch Pu'ers kennengelernt, die sehr, es gibt unheimlich teure Pu'ers, also unbezahlbar teilweise, die gar nicht so dieses Modrige haben. Die haben aber auch so eine leicht algige Note. Bisschen fischig schmecken die manchmal, speckig. Also da gibt es ganz verschiedene Aromen, die da drin stecken. Und es gibt Leute, die schwören da drauf. Und das war aber auch wieder so eine Sache, die Medien hatten irgendwann darüber berichtet. Und der galt dann irgendwie als Fatburner.
Was aber wahrscheinlich unsinnig ist, wie ich irgendwo gelesen habe.
Stoffwechselanregung geschieht immer, wenn du viel trinkst.
Naja.
Und das wurde dem halt nachgesagt und da gab es irgendwie 2-3 Jahre einen absoluten Hype. Der ist vorbei und jetzt kaufen wieder die Leute Pu'er, die vorher auch schon Pu'er gekauft haben.
Ja.
Das ist eine bestimmte, also eine bestimmte Personengruppe, die den mögen. Teilweise so ein bisschen auch aus philosophischen Gründen Pu'er trinken oder auch aus gesundheitlichen Gründen schon auch, aus geschmacklichen Gründen. Es ist aber ein recht gewöhnungsbedürftiges Getränk. Also ja, ich habe auch irgendwann mal jemand gehört, der hat so Pu'er gesagt. Also der hat das als Klangspiel, Wortspiel dann benutzt, um den Tee so zu bezeichnen.
Naja.
Aber es hat eine sehr alte Tradition. Ja. Und sollte jeder mal probieren, wenn er irgendwo das sieht. Einfach mal testen. Kein Zucker, keine Milch reinmachen, einfach so pur trinken.
Ich habe noch alten zu Hause. Den hat mir mal ein Kollege, glaube ich, sogar aus China mitgebracht.
Ja.
Der ist von Anfang der 90er Jahre und hat mir nie geschmeckt, deshalb ist er übrig geblieben. Aber der ist sicherlich noch edel. So richtig in so einer chinesischen Packung und also halt, ja, so, also wie so ein kleiner Kuchen. Also ein bisschen so, also so zylindrisch zulaufend. Ja.
Auch für so gepresster.
Gepresst,
ja. Ja, ja, genau. Der wird auch, nämlich auch oft. In so kleinen Nestern gibt
ja, so
auch
Nest, so
kleine Nester.
Genau. Also wenn man es umdreht, ist ein Nest. Mhm. Genau.
Ja. Genau.
Mhm. Genau. Da wird hier noch darauf hingewiesen, auf den hohen Gehalt von Theobromin. Was ist Theobromin?
Na dann.
Ich weiß es nicht. Ich frage dich.
Theobromin ist ein, war das nicht ein Vitamin?
Ja? Jedenfalls. Guck gerade mal. Psychotrope Substanz.
Ach so.
Alkaloid, Alkalonid, Strukturverwandte ja, Koffein, anregende Wirkung.
Ja. Ja. Da so weit
in Kakaobaum und in der Teepflanze und in dem, im Mate-Strauch.
Ach genau, mit Kakao habe ich das in Verbindung gebracht. Ja, ja. Das war bei mir gerade
im und ist auch im Pu-Erh-Tee. Und wenn es eben, das ist halt alles anregend, genau wie auch das Koffein. Und das ist letztlich auch gefährlich. Also wenn man jetzt irgendwie so eine Uni-Arbeit verfasst und ständig Tee trinkt, ist das auf die Dauer ungesund. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht und auch ein Kollege von mir, der hatte sogar richtig gehen, eine Koffeinvergiftung, weil er zu viel Tee, der hat den ganzen Tag gesessen, gearbeitet und ständig Tee, einen ja. Tee nach dem anderen ja. getrunken. Und das ist natürlich irgendwann zu viel. Das äußert sich dann in Schlafstörungen und Albträumen und all so.
Ja, das ist aber auch immer, was ich in der Beratung irgendwie versuche, den Menschen klarzumachen, du kennst doch deinen Körper.
Naja, naja.
Und man muss nur so ein bisschen auf die Signale auch mal horchen. Und wenn ich merke, ich kriege irgendwie Schweißperlen auf der Stirn und kriege irgendwie, bin aufgeregt, ja, dann höre ich auf. Das ist, ich meine, das ist ja mit Alkohol genauso.
Ja.
Da muss man halt auch die Grenzen irgendwie so ein bisschen einschätzen.
Ja. Ja.
Und mit dem Koffein, klar, das bist du ja irgendwann, kannst du ja auch nicht mehr konzentriert
genau.
denken.
Genau, ja, das geht dann nicht, das ist richtig. Ja.
Ja, Theobromin, na gut.
Ja, also ist da drin. Und die Pilze sind Penicillium chrysogenum und Aspergillus clavatus, die da bezeichnen, die da drin sind. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass man Aspergillus nicht einatmen soll. Klar, solche Pilze sollte man nie einatmen, weil das
verkapseln sich so in der Lunge. Ne?
Ja, weil das, weil man daran sterben kann. Ja, aber das passiert natürlich nicht, weil wenn man den Tee hat, ist der ja schon wieder. Sind die Bakterien ja tot. Also wenn das da in so einem Brikett ist, ist das nicht mehr schlimm.
Naja, und auch mit dem Koffein, ich meine, das, also wer war das? Das hat ja einmal jemand auch gesagt, das Maß ist, also das Maß der Dinge ist entscheidend. Hm. Paracelsus, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Und Koffein ist ja auch konzentrationsfördernd.
Naja,
natürlich. Erstmal
konzentrationsfördernd. So. Ja. Man kann es sogar zum Einschlafen nutzen, weil ja, wie gesagt, im ersten Moment ist die Wirkung ja, dass die Gefäße sich erweitern und dann kann man eigentlich gut schlafen. Aber dann, nächster Schritt ist halt die Erhöhung der Herzfrequenz und Anregung des Herzens und dann ist natürlich nicht mehr so gut mit Einschlafen. Mhm. Aber wenn man schon mal schläft, ist das nicht mehr so schlimm, glaube ich. Und wenn man viel gegessen hat, und ich trinke ja Kaffee zum Beispiel vor allem nach dem Essen, eigentlich auch Tee, dann ist es natürlich so, dass die Wirkung zeitverzögernd auftritt. Natürlich erstmal das Essen verdaut werden muss. Und dann kann es passieren, wenn ich abends spät noch füllig esse, im Restaurant oder so, und dann zum Abschluss einen Kaffee trinke, dass dann das Koffein erst wirkt am nächsten Morgen. Dann werde ich wach früh. Mhm.
Ja, es ist ja auch mit dem Koffein so, um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist ja auch nicht immer so isoliert, sondern gebunden an andere Stoffe.
Ja.
Und dann geschieht auch die Freisetzung auf einem längeren Zeitraum.
Ja.
Also das ist bei mir auch ganz gefährlich beim Grüntee. Das ist also, du hast zwar nicht wie beim Kaffee so einen hohen Peak, also die Aufregung ist nicht so hoch, dafür ist aber die Wirkung umso länger. Es dauert teilweise Stunden, bis das dann abklingt. Ja. Karigani hast du vorhin gesagt, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Das ist ja auch wiederum so ein Tee mit diesen Blattstängeln.
Ja, genau. Das,
und da hat man auch oft die Vermutung, was Blattstängel, das ist ja irgendwie was Minderwertiges, aber in diesen Blattstängeln werden ja die Nährstoffe fürs Blatt transportiert und dadurch hast du einen unheimlich fruchtigen, sehr intensiven Geschmack.
Das finde ich eben auch gerade
ganz, ganz interessant.
Karigani, sehr, sehr schön. Deshalb,
das ist halt ein Kukicha, also die Cookies sind diese Blattstängel. Cha ist ja dann wieder Tee.
Genau.
Und
Japanisch.
Das ist, finde ich, auch. Und der hat nicht so viel Koffein. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter, sehr fruchtig schmeckender
Wirklich ein schöner Tee. Also muss man wirklich sagen. Ich habe den auch nach dem Unglück von Fukushima weiter getrunken, weil natürlich die Teegebiete im Süden von Japan sind und wahrscheinlich nicht verseucht werden können von den Atomkraftwerken im Norden.
Ja, das ist... Wollen wir da kurz drauf eingehen?
Ja,
das war natürlich ein ganz großes Thema.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Die alten Partien. Es gibt ja viele Grüntee-Fans, die, also bei den Grüntee-Leuten gibt es auch so Fraktionen. So.
Ja, ja.
Und es gibt halt die Leute, die mögen eher so diese Pfannentrocknung, diese chinesischen, manchmal ein bisschen rauchigen Tees. Und es gibt halt Leute, die mögen diese blanchierten, frischgrasigen japanischen Tees. Und die kamen natürlich sofort nach der Katastrophe und haben die alte Ernte aufgekauft, weil sie natürlich zu Recht befürchteten, dass auch jetzt erstmal ganz Schluss ist mit Tee. Und ich meine, Fukushima ist natürlich im Norden. Da wächst in dem Sinne kein Tee, aber klar, es kann ja, man hat die Befürchtung zu Recht, sicher, wir sind alle durch das Unglück von Tschernobyl, haben wir das ja erlebt, dass also in ganz weiten Bereichen da auch
lange Zeit,
große, also lange Zeit, Zeit
so große Auswirkungen. Aus Bayern würde ich nicht unbedingt essen und auch, also es ist immer noch, also der Boden in Bayern zumindest ist immer noch schwer mitgenommen. Also das ist ein lang anhaltendes Problem.
Es gab dann auch, wirklich aus verschiedenen Anbaugebieten auf der Hauptinsel gab es wirklich dann auch Lücken. Dann gab es bestimmte Tees gar nicht mehr. Also was ihr jetzt gerne trinkt, Kawanitscha, Yamitscha, da war erstmal gar nichts zu bekommen. Und aus der südlichen Insel gab es aber nach wie vor Tees, die Kagoshima-Tees, die sind auch alle aus biologischem Anbau und die sind teilweise sogar während der ganzen Zeit rückstandsfrei gewesen.
Ja.
Also es gibt da so eine Rückstandsmessgrenze. Das liegt irgendwie da bei 3 Becquerel, da geht es um 3 Nukleide, die da hauptsächlich gemessen werden. Jod, Strontium, Cäsium, Geschichten. Und die liegen unter 3 Becquerel, lagen sie die ganze Zeit. Und bei konventionellen Produkten ist sogar eine Einfuhr von bis zu 300 Becquerel erlaubt.
Naja, klar.
Also davon nochmal ganz, ganz weit entfernt.
Ja, ja.
Aber
die mit dem Flugzeug transportieren werden, wenn die sowieso bestrahlt.
Davon ganz mal ganz abgesehen. Aber ich habe auch eigentlich da nie groß diskutiert. Man konnte auch oft gar nicht mit den Kunden diskutieren. Die waren natürlich super skeptisch und haben gefragt, das muss ja alles verstrahlt sein und so. Ich habe ihnen nur halt gesagt, sie können auf den Webseiten der Hersteller, die ja teilweise sehr, was heißt teilweise, sehr renommierte Bio-Hersteller sind, die Untersuchungsergebnisse, die natürlich nicht von der Firma gemacht wurden, sondern von staatlich geprüften Stellen, einsehen. Und die werden ständig aktualisiert. Und entweder das Vertrauen ist da in diese Zertifikate oder nicht. Da muss man halt auf einen Tee wechseln, der nach japanischer Art produziert ist, aber in China gewachsen ist. Mhm. Was da nun wieder alles passiert, ist ein anderes Kapitel.
Würde ich auch nicht unbedingt jedem trauen.
Es gibt da auch Bio-Tees, es gibt auch gute Bio-Sencha-Sorten, die in China produziert werden. Die waren dann natürlich in Folge von Fukushima sehr gefragt.
Mhm. Ja, kann ich mir
verstärkt.
Vorstellen. Ich kann verstehen.
Aber inzwischen hat sich das doch sehr geglättet, die Wogen. Mhm. Komischerweise jetzt hatte ich jetzt wieder 2-3 Kunden, jetzt war ja gerade das, wie lange ist es her? 5 Jahre war es jetzt gerade?
2011
war. Genau. Genau. War das hat sich, ja.
Der Jahrestag.
Und da kamen wieder Fragen, weil dann wieder berichtet wurde.
Genau.
Naja. Kamen sofort wieder Fragen zu dem Thema. Mhm. Und ja, ich meine, ich sagte dann irgendwie, eine Skepsis, wenn die da ist, dann folge der Skepsis. Dann trink was anderes.
Dann, ja, klar.
Also, ich meine, ich kann nur darauf hinweisen, dass es verkehrsfähige Ware ist, die zertifiziert ist und dass die in dem Sinne rückstandsfrei ist.
Mhm. Ja.
Aber
hier schreibt gerade einer, by the way, Tee ist eines der wenigen Produkte, das wie Pilze langfristig radioaktiven Fallout beeinträchtigt ist. Ja klar, wenn erstmal das in den Boden eindringt, dann bringt die Pflanze es natürlich immer wieder nach oben. Und also es kommt dann in die Pflanze, klar.
Ja, natürlich kommt es in die
Pflanze. Die Stoffe kommen dann erst zeitverzögert in die Pflanze und es dauert ganz lange, bis das dann abgebaut ist, eben dadurch, dass die Pflanzen rauswachsen. Die holen dann das Zeug wieder aus dem Boden. Und wenn man dann gerade
Wird halt nicht gekauft dann.
Ja, aber das dauert ja Jahrzehnte. Das ist ja genau das Gleiche mit den Pilzen jetzt, dass die immer noch betroffen sind in Bayern. Mhm. Dass man nicht mehr Pilze suchen kann im Bayerischen Wald. Lange nach Tschernobyl. Und genauso ist es natürlich möglicherweise in Japan. Der Punkt ist allerdings, dass eben man sich das nicht vorstellt, wie groß Japan ist. Und natürlich, das ist sehr, sehr weit weg. Also diese Teeanbaugebiete im Süden sind sehr, sehr weit weg
von dem
Unglückskraftwerk. Und die sind ja im Landesinneren. Und wir wissen ja, dass, was auch eine Katastrophe ist, dass das ganze Zeug da überwiegend natürlich ins Meer gegangen ist. Und dann natürlich, das ist bald 3-äugige Fische, oder die gibt es wahrscheinlich schon, oder 5-äugige. Aber das ist natürlich jetzt nicht so problematisch für den Tee im Süden von Japan.
Dazwischen ist dann auch
das hohe Gebirge.
Dann kommt natürlich auch hinzu, dass da ja nicht jetzt jemand langläuft und wie Pilze sammeln geht, da jetzt von Pflanzen was abpflückt.
Mhm.
Das wird ja alles untersucht. Und wenn das einen gewissen Wert hat, dann wird der nicht eingekauft, die Partie. Ja, die gelangt klar. Also gar nicht in den Handel.
Wird überprüft, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ja. Aber hier wird gleich ergänzt. Also erstmal wird gesagt, Camellia ist mehrjährig, im Gegensatz zum Beispiel zu fast allen Feldfrüchten und reichert an. Zudem kommt C737 was ist das jetzt hier? Calcium-Mangan-Ersatzdingens in Frage. Ist aber für Fukushima fast irrelevant. Hat aber, as far as I know, mit dazu beigetragen, den georgischen Teeanbau zu zerstören. Da hat die Sowjetunion damals ihren Tee hergehabt.
Oh, es gab keinen grusinischen Tee mehr seit der Tschernobyl-Katastrophe. Da war quasi Schluss. Es gab dann nur noch grusinischen Typ. Das waren meist Assam-Sorten. Da war wirklich Schluss. Und da ist die Belastung auch so hoch. Nach wie vor, dass da keine Partien, ich werde öfter gefragt nach grusinischem, also nach georgischem Tee, nichts auf dem Markt, gar nichts auf dem Markt.
Wollen wir die Anbaugebiete alle nochmal durchgehen?
Ja, wir haben natürlich erstmal einen ganz netten Fakt, auch was meinst du denn, wer der weltgrößte Teeexporteur ist? Ja. Exporteur. Nicht Produzent, sondern das ist nämlich ganz interessant.
Das ist also, schwer zu sagen. Ich vermute fast China, weil das
also Teeanbaugebiet
in China schon so riesig ist.
China ist natürlich der weltgrößte Produzent.
Der ganze Südwesten, also wo keine Gebirge ist, wird ja Tee angebaut. Nein, im Norden glaube ich weniger. Aber der ganze Südwesten
Und China ist auch nach wie vor das wichtigste, also
das ganz
Teeanbaugebiet, ja, und der weltgrößte Produzent. Aber vielleicht der nicht der größte
Exporteur.
Der größte Exporteur ist
inzwischen Kenia.
Kenia.
Mhm. Oh, das hätte ich nie gedacht.
Ja.
Also ich hätte da schon eher gedacht, das ist vielleicht Sri Lanka oder so.
Nee, ist Kenia. Kann man beim Deutschen Teeverband nachlesen.
Ah ja.
Die haben eine ganz gute Website.
Mhm.
Und
verlinken.
Da, also, aber China ist natürlich von der, das liegt an folgenden Sachen. Die wirtschaftliche, das wirtschaftliche Niveau in Ländern wie China und Indien ist inzwischen so hoch,
mhm,
dass also viel, viel mehr von der Teeproduktion im eigenen Land getrunken wird.
Mhm.
Und es wird weniger gelangt halt in den Export. Und das ist bei Kenia anders. Also da, Kenia produziert halt unheimlich viel auch für die große Teebeutelmenge.
Wow.
So.
Mhm.
Ja. Ja, China, aber hast du gleich gesagt, klar, wichtigste Produzentenland und gefolgt von Indien. Da gibt es halt dann aber halt auch in China verschiedene Anbaugebiete. Wir kennen alle indische Anbaugebiete wie Darjeeling oder Assam. Mhm. Assam ist auch ein Bundesstaat.
Mhm. Und Darjeeling ist doch auch eine Region.
Ist Westbengalen.
Ach so. Mhm.
Ist aber eigentlich ein recht kleines Gebiet.
Mhm.
Eigentlich die Größe vom Saarland. Hat das?
Ah, ich weiß nicht,
man denkt, ja, man denkt immer, dass Darjeeling ist. Mhm. Es gibt auch viel mehr Darjeeling auf dem Weltmarkt, als eigentlich in Darjeeling geerntet wird. Das ist auch so eine ziemliche,
also gibt's
so ein Geheimnis. Habe ich neulich auch drüber nochmal. Ja, wir hatten neulich so einen witzigen Kunden, der meinte, ich habe wieder, sie haben doch bestimmt Darjeeling aus China.
Ja. Nee. Ja, nicht auszuschließen.
Nicht auszuschließen, dass die Chinesen auch das können. Und man merkt vielleicht nicht mal großen Unterschied, wer weiß.
Mhm.
Es gibt dann natürlich in Indien auch im Süden sehr gute Anbaugebiete. Nilgiri,
mhm,
im Südwesten, da gibt es sehr gute Tees. Da wird auch, mhm, ganzjährig geerntet, wie eben schon gesagt wurde. Ist ja auch,
mhm,
die Assamica Thea Kamelienpflanze eine mehrjährige Pflanze. Ist kein einjähriges Kraut. Und da kannst du natürlich auch dann das ganze Jahr über bewirtschaften, wenn die Klimaverhältnisse so sind. Und Darjeeling ist anders, da gibt es halt ein Klima, das, mhm, verhindert, dass das ganze Jahr geerntet,
ja,
das werden kann.
Das ist ja schon sehr hoch. Das ist ja,
genau, 2000 Meter, ja, wächst der Tee teilweise noch höher sogar. Mhm. Und dann hat er so eine Ruhephase von Oktober bis April.
Mhm.
Und dann gibt es diesen berühmten Primeur.
Mhm. Genau, der bei euch auch eingeflogen wird. Der,
nicht nur bei uns, das üblich, dass so die ersten Partien mit dem Flieger dann nach Europa kommen. Dieser Flugtee wird dann groß angepriesen.
Im letzten Jahr war der super. Also war das sogar, mhm, vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Schon länger her. Muss vorletztes Jahr gewesen sein. Im letzten Jahr habe ich gar keinen. Oder doch. Nee, das war, ja, die Zeit vergeht so schnell. Anfang 2015, ja, da habe ich Flugtee bei euch getrunken, mhm, und der war auch super.
Momentan sind so 10 bis 12 Grad im Darjeeling-Gebiet, mhm, habe ich gerade gelesen. Und es kommt dann immer drauf an, wenn der Regen kommt, die Monsunregen-Geschichten, dann kommen wieder diese ersten, mhm, Triebe,
mhm,
und die werden dann geerntet halt.
Ja.
Ja. Und die sind dann halt besonders intensiv, weil die Pflanze halt so eine Ruhephase hinter sich, mhm, hatte. Und das ist natürlich ein sehr, sehr toller Tee. Aber ja, weitere Anbaugebiete, es gibt natürlich auch im indonesischen Bereich.
Ich sehe gerade Java, aus dem Chat, ich hätte vorhin Mangan statt Magnesium gesagt. Also ich meine natürlich Magnesium.
Oh, okay.
Ja, nicht Mangan, so Quatsch. Magnesium, ja. So, Entschuldigung, nur gerade korrigiert. Ja, so, wir waren bei den Teeanbaugebieten.
Genau. Also Java, Sumatra gibt es recht guten Tee, aber wird oft leider auch verschwindet oft auch in so Teebeutelproduktion.
Nie getrunken, glaube ich, bewusst. Aber du hast Sri Lanka nicht. Die sind doch ganz richtig.
Ja, kommt als nächstes.
Ich glaube, ist das nicht sogar ein wichtigerer Tee an? Also ich glaube, da ist doch das Hauptexportgut ist doch Tee, meines Wissens.
Ja, aber also ich bin ja jetzt nicht nach der Menge. Ich bin, bin jetzt einfach so nach meinen Neigungen auch gegangen. Und Sumatra finde ich ein sehr schöner Tee.
Habe ich, glaube ich, noch nie getrunken. Habt ihr den?
Thailand. Wir haben keinen Sumatra-Tee, weil in Sumatra und Java wird sehr wenig orthodox produziert. Also orthodox hat jetzt nichts mit Religion zu tun, sondern orthodox produziert heißt, dass alle Schritte von der Ernte bis zur Siebung und Produktion manuell gemacht werden. Und das ist in Sumatra oft nicht der Fall. Und da wir fast ausschließlich orthodoxe Tees verkaufen, haben wir halt momentan keinen Sumatra-Java-Tee im Programm. Aber nichtsdestotrotz sind die sehr gut.
Muss ich mal bestellen, dann irgendwo, irgendwer wird es
ja,
haben.
Musst du mal probieren. Ja, Ceylon, klar, Norelia, Ufergebiet, die zentralen Hochland-Tees sind auch sehr schön, also spritzig, trocken.
Ja, ja. Schöne Tees, ja, ja. Auch für den Sommer.
Für den Sommer, genau. Gibt es auch guten Grüntee mitunter inzwischen. Dann aber auch halt Afrika ist wirklich ein wichtiges Gebiet. Also Tansania, Ruanda, Kenia, Simbabwe sind wichtige Anbaugebiete. Es gibt dann sogar Tee von den Azoren. Hatte ich mal geschenkt bekommen, ganz schön.
Da wollte ich immer mal hin. Mal sehen, wenn ich
wenn du da mal bist, da gibt es drei Teeplantagen.
Nach dem Tee auch schon.
Ja, ja, ganz lecker, muss ich sagen. Es gibt dann auch, natürlich wächst auch Tee im Iran. Es gibt eine in der Schwarzmeerküste in der Türkei.
Russland wächst Tee.
Wächst Tee. Wobei russischer Tee oft als russischer Tee bezeichnet wurde, wenn er über einen Landweg nach Europa transportiert wurde. Es ist nicht unbedingt Tee, der in Russland wächst, sondern das ist Tee, der über einen Landweg, Karawantee und so russische Karawantee, das sind so Rauchteesorten. Das hat nicht unbedingt was mit einem Anbaugebiet zu tun, die Bezeichnung. Es gibt sogar in Großbritannien, habe ich neulich gelesen, eine Teeplantage. Weil eigentlich Tee ist ja auch kein äquatoriales Gewächs. Der hat eigentlich im Grunde genommen
Feuchtigkeit.
Er hat aber im Grunde genommen ist er eigentlich eine sehr gutmütige Pflanze. Das Einzige, was halt besteht, ist Frostempfindlichkeit.
Ja.
Und aber eine gewisse, das gibt so ein Chamäleonklima, spricht man so von Durchschnittstemperaturen von 18 Grad. Durchschnittliche Niederschlagstemperaturen, durchschnittliche Niederschlagsmengen. Also der ist jetzt gar nicht so anspruchsvoll. Wächst also, wenn du dir auf einer Landkarte im Gegensatz zum Kaffee das mal anguckst, viel auf viel größeren Flächen als Kaffee, der ja doch sehr stark am Äquator oder beziehungsweise um den Äquator herum so wächst. Es gibt auch Tee aus Südamerika, wie gesagt. Aus Kolumbien ist jetzt was im Anlauf und auch es gibt auch Tee aus Brasilien. Aber das ist eher wenig. Japan ist natürlich nicht zu vergessen, ganz wichtig für Grünteefreunde. Korea. Es gibt auch Tee aus Neuseeland. Sehr selten, aber habe ich auch schon gesehen. Also im Grunde genommen wirklich eine sehr große Vielfalt, aber die Hauptanbaugebiete, also Assam ist das größte zusammenhängende Anbaugebiet und ja, Darjeeling ist sehr wichtig.
Also in Südamerika, also Kolumbien mag es sein, aber Brasilien finde ich schon überraschend. Es wird natürlich in Brasilien und in Argentinien viel Mate. Also Mate
ich rede aber von echtem Tee.
Ein einheimischer Strauch und Mate-Tee.
Ich rede aber nicht von Mate.
Aber ist in Argentinien und zum Teil in Brasilien natürlich auch Nationalgetränk. Ist das da zu jeder Tages- und Nachtzeit angeboten?
Ja, davon habe ich aber eben
nicht gesprochen. Also nicht die Limonade, sondern den Tee. Also das ist da sehr, sehr verbreitet.
Ilex paraguensis.
Ja, ja, genau, Paraguay. Ja. Aber also wie gesagt, der Mate-Strauch ist sehr verbreitet und Mate-Tee wird, also ist wirklich, also Argentinien ist das Getränk schlechthin.
Ja, ja, wobei ich wirklich also gelesen habe, dass in Brasilien auch echter Tee angepflanzt.
Das kann sein, ja. Brasilien ist ein Riesenland und die versuchen natürlich auch wirtschaftlich möglichst autark zu sein, denn alles, was sie von außen einkaufen, ist natürlich.
Und sie haben ja gesehen, was sie für Probleme hatten, dass, weil sie sich immer so auf den Kaffee konzentriert hatten.
Ja, ja.
Als diese schlimmen Geschichten waren, nach dem Black Friday, gab es ja diesen absoluten Kaffee-Crash, aber darüber reden wir jetzt nicht.
Nee, das passt gar nicht.
Ja, das sind so die verschiedenen Anbaugebiete. Also
ja, haben wir sie wirklich alle im Großen und Ganzen? Mal schnell gucken. Das sind die afrikanischen. Russischer Tee, sagst du, ist nicht wirklich aus Russland. Aber du hattest, also Georgien kann man trotzdem nennen, auch wenn das jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt. Ja, ist ja
nicht Russland. Georgien kann man als Anbaugebiet nennen.
Das meine ich ja. Das ist ja nicht russischer Tee, sondern das fiel mir jetzt nur ein, wo wir über Russland sprachen. Georgien ist nicht Russland, klar, aber das muss man noch nennen.
Stimmt.
Und ich denke, dass da vielleicht auch noch andere
Aserbaidschan,
Republiken sind, wo auch Tee wächst.
Stimmt. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, Armenien hat bestimmt auch Tee.
Ja.
Die haben ja alles. Die haben ja Cognac, super Cognac, super Wein. Das ist nur alles hier nicht bekannt, weil die das auch nicht exportieren. Weil die können es ja nicht. Genau. Wer will das hier haben?
Ja.
Das ist halt nicht bekannt. Das ist ja, gerade das Problem dieser ehemaligen Sowjetrepublik.
Und das ist halt auch dann immer so eine Sache, wenn jetzt ein Händler unterwegs ist, der will auch Rückstandskontrollen haben. Und so, weil der genau weiß, ohne bestimmte Zertifikate geht in der EU gar nichts.
Genau.
Und dann nimmt er sehr schnell Abstand, wenn ein Händler jetzt eine Partie hat, die keine Rückstandskontrollzertifikate aufweist. Dann sagt er sofort, nee, ich kaufe was anderes.
Ja. Ja, dann haben wir doch die Anbaugebiete ganz gut abgehandelt. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt noch auf eigentlich müssten wir jetzt auf die Nicht-Tees eingehen, weil das hier auch noch jetzt zu dem Kapitel gehört. Rooibos oder Rooibos oder Rooibos, was ist das?
Das ist ein Ginstergewächs.
Mhm.
Eigentlich ein Strauch, der gar nicht rot ist, sondern so grünlich. Wird auch ein Baum, wenn er größer wird.
Ja, ist ein Baum. Ja.
Und wenn er abstirbt, wird er so rötlich. Und er ist im Grunde genommen auch, wenn er dann geschnitten wird, werden auch die kleinen Zweige mit geerntet und nicht fermentiert wird, also beziehungsweise nicht oxidiert, ist er auch grünlich.
Naja. Also
wir haben auch einen grünen Rooibos, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Der hat sogar auch so einen leicht grasigen Geschmack. Und wenn er dann aber auch oxidiert, dann wird er wirklich sehr schön rötlich und hat aber auch einen etwas, ein bisschen erdigen, ein bisschen medizinischen Geschmack. Also es kommt auch da wirklich auf die Qualität drauf an. Es gibt so High-Grown Long Cut, der so ein bisschen shiny ist, der so glänzt, der schmeckt sehr gut. Kommt aus den Zederbergen, das ist so nordwestlich von Kapstadt, aus den Zederbergen, Bido Valley und so. Da kommen sehr gute Rooibos-Sorten, die schmecken auch sehr gut, finde ich. Aber wenn du so einen Rooibos hast, der so ganz kurze Nadeln hat und so ein bisschen staubig ist, der schmeckt mir nicht besonders. Also der hat so einen stumpfen, bisschen erdigen Geschmack. Also
ja,
sagt mir nichts.
Aber eigentlich kann man den nur, also ist meine Meinung, kann man den nur aromatisiert wirklich genießen. Nee,
finde ich nicht. Also,
und wenn man halt aromatisiert nicht so mag, dann ist vielleicht Rooibos nicht das Richtige.
Also findest du nicht? Nee, also wenn du einen Rooibos hast, der einen sehr schönen, bisschen rötlich-braunen Ton hat als Blattgut, ein bisschen glänzt und so etwas längere Nadeln hat, dann schmeckt der gar nicht so schlecht.
Naja, finde ich. Ich habe bisher keine gute Erfahrung gemacht, aber ich kann ja mal bei dir, Räubusch.
Also die Sorte, die finde ich wirklich ganz ansprechend. Aber ich neige auch eher zu Honeybush. Mhm. Honeybush ist so ein ähnliches Gewächs, auch aus Südafrika. Und der hat wirklich einen eher lieblichen, wie der Name schon sagt, an Honig erinnernden Geschmack. Das sind auch etwas gröbere Bestandteile, sind nicht ganz so feine Bestandteile. Und der ist eigentlich recht lieblich. Der hat nicht so dieses etwas Erdige an sich, was manchmal anstrengend ist. Hm. Honeybush hat sich lange Zeit so einer Kultivierung irgendwie verweigert. Den gab es dann oft immer nur aus Wildwuchs, aber inzwischen kultivieren die den auch. Aber er wird wesentlich weniger geerntet und ist deswegen ein bisschen teurer als Räubusch, aber auch nicht viel teurer. Also.
Ja.
Und ja klar, dann natürlich, also was natürlich ganzjährig total angesagt ist, ist Ingwerwurzel in Verbindung mit Zitronengras. Das ist wirklich was viele, viele Menschen anspricht.
Ja.
Mich persönlich auch, weil du hast diese Frische.
Genau, ja.
Und du hast eine gewisse Schärfe.
Genau.
Und du hast eine gewisse Kühle und eine Wärme. Es ist ganz verrückt. Also es ist alles drin. Man kann ihn im Winter super trinken als wärmenden Tee und er hat aber auch immer was Erfrischendes.
Also ich habe ja
ganz erstaunlich.
Also ich habe ja den Bergtee noch nicht als Erkältungstee getrunken. Aber was ich mache, wenn ich erkältet bin, also es gibt zwei Getränke, auf die schwöre ich bei Erkältung und das ist wirklich so, dass es wirklich hilft. Das ist einmal warmes Bier. Gut, das ist Alkohol, kann man nicht in beliebigen Mengen trinken, deshalb eher nur wenig davon. Und der zweite Trunk, den ich dann aber in rauen Mengen trinke, denn man soll ja viel trinken, ist tatsächlich Ingwertee. Und zwar dann mit einer frischen Wurzel. Du machst eine frische Wurzel, das ist auch sehr einfach. Du musst ja gar nicht mal schälen, wenn das nur als Tee.
Kochst du die einfach?
Dann wird auf. Ein bisschen aufgekocht, genau. Mhm. Und dann lange ziehen lassen. Ich lasse das eigentlich dann ähnlich wie beim Samovar immer drin.
Ja.
Machen wir dann was Neues dazu schneiden. Und dann wird das immer wieder aufgegossen. Und das ist sehr geschmacksintensiv. Das brennt dann auch sehr stark. Aber es ist halt desinfizierend. Das enthält viele Vitamine. Das ist also gerade für den entzündeten Hals, ist entzündungshemmend auch, ist super. Also wirklich toll. Also das ist nicht einfach ausgedacht, sondern das hilft halt wirklich. Kann ich nur empfehlen. Mit Honig dann vielleicht auch noch. Und so. Dann natürlich wieder weniger, weil man so viel Zucker ja auch nicht zu sich nehmen soll.
Wobei ich bei akuten entzündlichen Prozessen das manchmal als zu scharf dann
finde. Ja, das könnte zu scharf
sein. Das
stimmt schon. Dann,
also, dann nehme ich lieber auch. Eukalyptus, Anis, Fenchel, Eukalyptus oder so. Oder auch Schafgarbe, aber Ingwer ist einfach, ist ein, also als vorbeugendes.
Ja, sowieso.
Mittel.
Also immer gut. Also im Winter kann man das immer gut trinken, weil das dann immer auch natürlich vielleicht die Widerstandskraft des Körpers auch stärkt. Ganz klar, es schmeckt gut. Es ist halt dieses, wie du schon sagst, Ingwer und Zitrone, das ist halt ein bisschen scharf und erfrischend. Das ist auch super erfrischend. Also ich finde es ja auch als Eistee super. Also so gerade dieser weiße Tee, irgendwas Zitrone, den ihr auch habt, als Eistee, ist gerade im Sommer, es gibt glaube ich nichts, was besser erfrischt. Also wirklich toll. Ich trinke das auch zuckerfrei, da kann man es auch genießen. Verstehe ja nicht, warum man da viel Zucker dran machen muss, denn es sind ja sowohl im Zitronengras wie im Ingwer, in der Ingwerwurzel sind ja so Saccharide auch enthalten. Also es ist ja schon süßlich.
Ja, Thema Zucker ist vielleicht, kann ich vielleicht ganz kurz was zu sagen, das ist auch wirklich wieder, da kommt es auch echt wieder auf die Menge drauf an. Zucker ist ja ein Geschmacksverstärker.
Ja.
Und wenn ich jetzt eine Spur Zucker ranmache, dann hole ich so die Aromen so ein bisschen in den Vordergrund von dem Getränk. Aber ab einer gewissen Menge schmecke ich nur noch süß.
Genau.
Also eine ganz leichte, also ein Eistee finde ich persönlich ungezuckert manchmal ein bisschen langweilig. Aber wenn eine Spur Zucker drin ist, Nicht viel.
Ja, das hast
dann du ist das schon intensiver. Mal. Dann finde ich das intensiver.
Das hast du mir 2011 im Sommer schon mal erklärt.
Aber das ist auch Geschmackssache.
Ja. Also ich mag diesen süßen Geschmack gerade im Sommer nicht. Weil ich finde, das ist einfach erfrischender, wenn das nicht so süß schmeckt. Von daher, also...
Es schmeckt ja gar nicht im Grunde genommen trotzdem, richtig süß. Trotzdem, das ist dann schon wieder zu viel. Aber gut.
Ja.
Ich trinke ja auch morgens so eine friesische Art, gebe ich ja zu.
Ja.
Habt ihr ja drüber gesprochen.
Genau. Ja. Ja. Honeybush hatten wir.
Genau. Dann gibt es natürlich auch so schöne Sachen wie Eisenkraut. Schöne Sachen. Verbene ist auch ein super Getränk. Oder auch Zitronengras pur schmeckt sehr gut.
Ja, habe ich früher auch immer zu Hause gehabt für Tee.
Kann man auch Frisches nehmen und das auch aufkochen. Gibt es ja beim Asiaten, wird ja viel mit gekocht. Zitronengras kann man auch zur Teeherstellung benutzen.
Das habe ich noch nicht benutzt, das muss ich mal ausprobieren. Also ich habe immer dieses getrocknete, da gab es bei Kräuterküchen.
Genau.
Ich wohnte ja damals mal in Friedenau und da gab es um die Ecke da auf der Schlossstraße, das war noch Rheinstraße, Kräuter Kühne, da habe ich dann immer in rauen Mengen Zitronengras und Verbene gekauft und das
auch gemischt,
so kann man gut mischen,
ja.
Das ist sehr schön.
Dann was natürlich super ist, ist diese sogenannte marokkanische Minze, also dieser Krause Minze-Typ.
Da sind wir dann natürlich tatsächlich auch schon wieder beim Eistee.
Natürlich.
Denn die Minze kann man natürlich heiß trinken, klar, aber ich finde es auch sehr schön als Eistee.
Ja.
Auch in Mischungen, also irgendwas anderes mit der Minze.
Klar. Der Grüntee.
Ja.
Gunpowder wird.
Ja, wurde
kommt da wieder zu berechtigt.
Gunpowder mit Minze hat vorhin jemand
vorgeschlagen.
Die Tuareg.
Tee Berber. Ja, genau. Die kochen das richtig
klar.
Mit viel, viel Zucker.
Genau.
Und das ist auch ein tolles. Getränk.
Ja, das stimmt schon. Also bitterer Tee mit Minze, genau.
Ja, und dann so Melisse-Sachen gibt es auch. Zitronenmelisse wird auch gerne benutzt. Ja. Also und dann auch die diversen Mischungen natürlich. Gibt es dann natürlich auch dann wieder so Funktionstees, also bestimmte Drogen, die gemischt werden. Die dann auch eine medizinische Wirkung haben, aber das geht schon wieder in einen anderen Bereich. Ich verstehe mich da eher so als jetzt, wenn ich Gastronom oder so bin, als mich mit dem Lebensmittel beschäftigende Mensch und nicht so mit dieser therapeutischen Wirkung.
Salbei wird aber hier vorgeschlagen.
Salbei ist zum Beispiel auch
bei Erkältung.
Salbei ist auch wirklich, auch Thymian sind auch sehr schöne aromatische Kräuter, die wirklich super schmecken. Also Salbei wird auch wieder gern getrunken, wenn man jetzt draußen stark arbeiten muss, weil das so ein bisschen den Schweiß zurückdrängt. Naja, und dann kommen wir natürlich auch in diese andere Geschichte rein, dass man halt getrocknete Früchte benutzen kann.
Ja, oder da sind wir bei der Aromatisierung, genau.
Nee, also ich meine jetzt auch gar nicht mal unbedingt Aromatisierung, sondern jetzt, wenn
also
wir...
Also nur aus den getrockneten Früchten.
Genau. Ja. Oder auch gemischt. Apfelstückchen mit Zitronengras ist zum Beispiel eine gute Mischung.
Ah, das wusste ich nicht. Das kann ich mal ausprobieren. Aber stimmt, man kann die getrockneten Früchte so nehmen und dann hat man halt richtigen Früchtetee. Dann
kriegst du so eine leichte Säure rein.
Ja, ja.
Und durch die Kräuter kommen dann die aromatischen Elemente mit rein.
Genau. Ja, das könnte man schön mischen. Das ist wahr. Müsste ich mal öfter machen. Also ich habe ein paar Früchtetees auch zu Hause. Auch von euch irgendwas. Und
aber du hast recht. Also die meisten Früchtetees sind natürlich zusätzlich aromatisiert. Deshalb hast du auch gerade sofort
das
angesprochen. Aber weil die reinen Fruchtstücke geben oft nicht so richtig Geschmack ab, dass viele Konsumenten das eher als fad empfinden. Und dann wird halt nachgeholfen.
Dann wird nachgeholfen.
Ja.
Genau.
Und meist zu viel. Also gut, da sind wir
ja lass uns Punkt. Doch mal, da mache ich mal hier ein neues Kapitel auf. Lass uns doch mal tatsächlich über Aromatisierung sprechen. Denn das
also
ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja.
Ich denke auch, aber das kannst du dann nochmal sagen, du bist ja jetzt auch nicht so der Freund der Aromatisierung. Ich denke, da wird auch vieles negativ gesehen, was gar nicht negativ ist. Also ich meine, genau. Wenn du Fruchtstücke an irgendwas anderes dran tust, ist das ja noch nicht.
Im Grunde genommen ist das ja historisch gesehen das Spiel des Menschen, also mit die Kreativität mit verschiedenen Lebensmitteln eine Verbindung zu schaffen. Mhm. Gern Maischa ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Grüner Tee mit Reis.
Genau.
Ist eine Aromatisierung.
Ja.
Oder wenn ich Jasminblüten hinzufüge. Ist auch eine Aromatisierung.
Genau.
Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Rauch mit reinbringe ins Spiel, ist es eine Aromatisierung. Also man kann das sehr weit fassen. Natürlich kann ich auch Sternanis hinzufügen oder Zimt. Oder auch Ingwer in Schwarztee, habe ich eine Aromatisierung.
Ja, klar.
Also das sind alles Sachen, die natürlich auch schon eine Aromatisierung darstellen. Aber sprechen natürlich meist dann, das ist eine natürliche Aromatisierung, aber meist ist natürlich ein naturidentisches Aroma gemeint, wenn von aromatisiertem Tee gesprochen wird oder halt auch ein natürliches Aroma. So, und da geht es dann halt los, dass halt viele Menschen den Tee an sich nicht attraktiv genug finden. Sie wollen halt irgendwie eine gewisse Ausprägung in eine bestimmte Richtung, sagen wir mal Vanille, Karamell oder irgendwie Kirsche, die brauchen irgendwie noch einen Zusatz. Das ist auch ein ganz bestimmter Kundenkreis, der aromatisierten Tee trinkt. Das sind auch oft eher diejenigen, die so in der kalten Jahreszeit Tee trinken.
Die
neigen dann eher zu den aromatisierten Tees. Da gibt es dann halt auch verschiedenste Sachen. Also der Klassiker ist natürlich, wie ihr auch gesprochen habt, die Sache mit Bergamottöl.
Genau.
Das ist ja der Klassiker schlechthin. Okay. Das ist übrigens auch so der einzige, den ich ab und zu mal zu mir nehme. Gibt es ja auch dann welche, die wirklich noch mit natürlichem Bergamottöl aromatisiert
sind. Also du merkst die Unterschiede.
Also, ja, absolut.
Also es gibt halt welche, die sind halt wirklich, wirklich toll gemacht, eben mit natürlichen Stoffen. Also zum Beispiel dieser da von Kusmi, dieser Bouquet de Fleurs. Da sind ja irgendwelche Blüten auch drin. Den finde ich zum Beispiel trinkbar. Ist auch nicht so penetrant. Ja, normaler Earl Grey, dann denke ich immer schon, oh nee, das schmeckt dann so penetrant, dass ich immer denke, muss man sich das antun.
Ja. Also auch da wieder das Maß macht irgendwie die Qualität aus. Es gibt Hersteller, die halten sich da so ein bisschen zurück. Und es gibt Hersteller, die knallen da halt wirklich nochmal eine Extradosis rein, wo du wirklich ein denkst,
was ist das?
Gummibärchen-Tee.
Ja, was ist das? Ja.
Mit diesen naturidentischen Aromen, ich meine, es gibt natürlich auch dann manchmal wiederum ein Für und Wider. Naturidentische Aromen sind stabiler als natürliche Aromen. Der hält sich dann länger und die transportieren auch keine allergenen Stoffe. So, wenn man jetzt Erdbeerallergiker ist, kann man unter Umständen trotzdem, ob man es denn auch wirklich machen will, ist eine andere Frage. Könnte man theoretisch auch Erdbeer-Schwarztee trinken mit naturidentischen Aromastoffen? Aber an sich, also wenn ich die Frage gestellt bekomme, ja, das ist ja aromatisiert oder so, dann weise ich halt immer darauf hin, dass es auch ein Jasmin-Tee sein kann. Oder halt ein Tee mit Osmanthusblüten.
Oder das sind Osmanthusblüten?
Das ist der Pfirsich des Ostens, Osmanthuspflanze. Das ist auch so ein Grüntee meist, der mit Osmanthusblüten versehen ist. Der hat dann so einen fruchtigen, sehr schön fruchtigen Geschmack, ohne dass irgendwelche Öle oder Aromastoffe mit dabei sind. Sehr schön. Haben wir jetzt auch wieder neu im Programm. Kann ich dir demnächst mal
Osmanthus Fragrans. Ich finde schon gut, dass es die Wikipedia gibt. Süße Duftblüte.
Genau.
Warum lachst du?
Ja, weil süße Duftblüte, das drückt das sehr stark aus. Das ist ganz angenehm.
Muss ich testen bei Gelegenheit mal.
Also ja, oder halt auch wirklich so ein bisschen mit Gewürzen. gibt es sehr viel, was man machen kann. Goji-Bären oder irgendwelche verschiedenen.
Naja, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört.
Sachen.
Hm. Ja,
also sehr, sehr. Testen. Es ist halt das Spiel mit den verschiedenen Lebensmitteln eigentlich mal gewesen. Und bei Rauch ist es halt auch eine Konservierungsmethode gewesen.
Ja.
Tee war ja früher oft nicht so. Es ist ein sehr trockenes Produkt, 97% Luftfeuchtigkeit entzogen. Das heißt, er zieht natürlich Luftfeuchtigkeit an.
Naja.
Und da man früher oft ihn nicht so hermetisch abschließen konnte, weil man nicht über diese Technologien verfügte, hat man halt Rauch eingesetzt, um Schimmelbildung zu bekämpfen. Und das ist halt auch eine Art dann der Aromatisierung natürlich gleichzeitig.
Ja.
Gewesen.
Naja.
Aber halt oft auch eine Veredelung und einfach ein Spiel mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Ganz
eindeutig. Wie man es ja auch beim Reis macht
oder
bei anderen Sachen.
Und ich meine, das ist wirklich jetzt, ich meine, Earl Grey ist, hat eine lange Tradition, aber eben auch diese Geschichten mit dem Jasmintee, das ist uralt. Warum nicht? Also ich meine, das jetzt zu sagen, ist alles schlecht, das wird der Sache auch nicht gerecht. Also ich finde, das kann man tun. Also ja, die Aromatisierung.
Klar, es muss ja nicht irgendwie Erdbeersahne-Tee sein.
Ja, 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 das ist ganz komisch, Erdbeersahne-Tee. Also.
Manchmal gibt es bestimmte Sorten, die haben halt auch wirklich dann, es gibt von einem Hersteller eine Sorte, die hat einen Massengeschmack getroffen, dass die unheimlich viel getrunken wird und die Menschen sind dann teilweise sogar der Meinung, der sei nicht aromatisiert.
Aha, zum Beispiel?
Ich will das jetzt nicht unbedingt, ich will jetzt nicht den Namen nennen des Tees, aber es gibt wirklich manchmal Sorten, die haben halt auch eine geschickte Art, dann aromatisiert worden zu sein, relativ mild und so.
Mhm.
Und die treffen dann so einen Nerv und dann setzt sich irgendwo, dann sind dann auch Blüten mit drin und dann denken die Leute irgendwie, denn nur durch die Blüten sind die aromatisiert. Da sind natürlich noch Aromastoffe mit drin.
Ja, ja, klar.
Und ja, ja. Da gibt es auch so bestimmte Tees. Was auch eine ganz interessante Sache ist, es gibt so Oolongs, die über Fließbänder laufen und darunter wird so Milch verdampft.
Ja, Milky Oolong, genau.
Das ist auch eine schöne Art der Aromatisierung. Mhm. Auch eine natürliche Art.
Mhm. Genau. Habe ich ja mal eine Zeit lang sogar getrunken, aber
ich mag das auch nicht so.
Weiß ich nicht. Also richtig kann ich mich doch nicht dran gewöhnen. Ja. Genau, ja, das ist also auch eine Form der Aromatisierung. Ja, können wir eigentlich den Bereich Aromatisierung schon wieder abschließen. Das war jetzt sehr kurz. Aber mir fällt da jetzt auch nicht mehr so viel dazu ein.
Naja, oder wie gesagt, dass man halt auch Zitronengras hinzufügt.
Ja, ja, klar. Also sowas auf jeden Fall.
Da ist halt auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das kann man ja auch selber einfach machen. Zu Hause.
Dass
man probiert verschiedene Sachen einfach mal zu mischen und dann einfach schmeckt, was so dabei rüberkommt.
Ja.
Also.
Ja, ja, klar. Ja, kann man selber auch machen, das stimmt schon. Und das ist sicherlich auch, da gibt
es. Aromatisierung ist natürlich auch, wenn man so ein bisschen Whisky reingießt.
Stimmt. Wird
ja auch. Oder,
auch
oder Rum. Tee und Rum ist ja eine perfekte Kombination.
Das ist wirklich auch sehr gut.
Ja. Ja, ja. Auch eine Art der Aromatisierung.
Gut, das ist natürlich dann auf den letzten Drücker. Also erst, wenn man den Tee schon fertig hat.
Genau, aber es schmeckt anders. Und
ja, ja.
Letztlich kann man ja auch schon davon sprechen, dass wenn man ihn süßt, die Aromen verändert werden, Milch hineintut. Aber es führt vielleicht ein bisschen zu weit.
Ja. Ja, das ist nicht das, was man direkt so als erstes unter Aromatisierung verstehen würde.
Aber der Geschmack wird stark verändert. Also wenn ich jetzt einen Tee habe, der, also einen Broken Tee, wir haben jetzt nicht groß über Blatt gerade gesprochen, ja,
das
aber
haben müssen wir mal im anderen.
Müssen wir auch nicht machen.
Verweise auf den Podcast.
Wenn ich Nummer 14. jetzt einen Tee habe, der halt ein Broken Tee ist und der stark aufgegossen wird, kann ich den ja so pur gar nicht so richtig trinken, weil der wirklich dann sehr bitter ist. Und, so. Und durch die Milch, durch diese cremige Note, die dann mit reinkommt, wird der so verändert, dass das Aroma ja ganz
anders ist. Und dann ist er auch nicht mehr bitter. Also, also diese Tees, die ja dann auch gerne in Großbritannien angeboten werden, die brauchen einfach die Milch, sonst schmecken sie komisch. Sonst sind sie einfach zu bitter. Das
ist schon eine Prüfung, sowas.
Eine Prüfung, wegen der vielen Bitterstoffe. Mhm. Genau. Ja, das bringt mich eigentlich auch zu dem Thema Wasser. Weil der Tee schmeckt halt so, wie das Wasser ist. Und ich bin ja in Deutschland viel herumgekommen und habe auch überall versucht, Tee zu trinken. Und bin dann oft auch am Wasser gescheitert. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich festgestellt, dass es wohl nicht zufällig ist, dass man in Nordwestdeutschland so viel Tee trinkt, weil das Wasser da auch sehr gut ist. Also das Bremer Wasser ist, was heißt gut? Es enthält halt wenige Mineralien, ist also weich und das macht sich gut beim Tee, obwohl Mineralien im Wasser eigentlich auch was Positives sind.
Hartes Wasser ist auch nicht ungesund.
Nee, das ist gesund, aber also, hartes Wasser für Tee ist halt nicht so.
Es hemmt die Geschmacksentfaltung.
Ja.
Und da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten, das Wasser weicher zu machen.
Ja, macht ihr, glaube ich, auch bei euch, ne?
Wir haben natürlich so professionelle Gastronomiefilter, auch an der Kaffeemaschine, weil der Kalk die Maschine auch kaputt macht.
Klar,
Aber wir haben ja halt zwei Teemaschinen, also keine, also Heißwassergeräte, und die sind natürlich auch am Filter angeschlossen. Und das ist so ein Granulatfilter, der halt den Kalkgehalt stark senkt. So um 80%. Den muss man halt immer mal nachmessen mit Lackmuspapier, ob das noch okay ist. Und ihn dann mal austauschen. Mal so einmal im Jahr wird er ausgetauscht. Und ich werde halt oft gefragt von Kunden, wenn die dann ihren Tee dann bei uns kaufen und sagen denn, wenn sie nächstes Mal da sind, was machen sie damit? Der schmeckt ja bei uns ganz anders als bei Ihnen.
Ja, das ist ein Unterschied, das stimmt.
Und sage ich halt, dass wir halt auch gefiltertes Wasser benutzen.
Ja, das müsste man dann auch. Also es schmeckt wirklich anders. Also ich habe es wirklich auf verschiedene Weise ausprobiert und ich kann ja auch immer vergleichen. Ich bin ja auch in Bamberg unterwegs und dort habe ich tatsächlich auch, ist im Haus ein Wasserfilter verbaut worden vom Vermieter, also im Keller. Das ist eine große Filteranlage, die den Kalkgehalt stark senkt. Er hat das gemacht, weil er halt die Leitungen und Geräte schützen wollte und der Kalkgehalt ist halt sonst sehr hoch. Und dank dieses Wasserfilters schmeckt der Tee. Und wenn man irgendwo normales Wasser in Bamberg nimmt zum Tee kochen, zum Beispiel im Büro, ich finde den Tee unerträglich. Also wirklich ganz anders. Und da merke ich den Unterschied eigentlich am deutlichsten. Aber auch hier, also es schmeckt wirklich gefiltert anders. Außerdem ist natürlich immer das Problem, dass sich dann so ein Film auf dem Tee bildet, wenn das Wasser halt mineralstoffhaltig ist, da ist dieser Film dann oben drauf. Der kommt auch bei mir zu Hause sofort. Das ist wirklich erstaunlich. Und das finde ich
gerade bei dunkleren Sorten
unangenehm. Sehr unangenehm. Dazu gibt es auch Abhandlungen. Hat hier jemand gepostet im Chat, ich habe das dann mal in die Shownotes übernommen, über dieser Ölfilm auf dem Tee, also ist es ja nicht, wie das entsteht. Das ist schon interessant.
Ja, also es gibt ja auch Leute, die lehnen Filter ab. Die sagen, frisches Wasser und dann ist gut.
Ja, nee.
Ich habe zurzeit, benutze ich zu Hause auch keinen Filter. Ich habe eine Zeit lang auch so einen Standfilter gehabt zu Hause. So ein Granulatfilter. Und wenn man damit gut umgeht, ist das auch für zu Hause ausreichend. Es gibt natürlich auch Filterlösungen, die man direkt an die Wasserleitung anschließt, so für WGs und größere Familien ganz gut. die verkeimen halt nicht, weil sie halt, weil keine Luft dran kommt.
Das ist schon wichtig, denn wenn man es verkeimt hat hinterher, also diese typischen Filter, die so sonst in den Wohnungen stehen, die haben halt immer das Problem mit den Bakterien und den
Keimen. Aber inzwischen gibt es da Lösungen. Früher war der Wasserauslauf unten und inzwischen gibt es Filter, Methoden, da ist der Wasserauslauf am oberen Teil dieses Teils, wo die Patrone drin ist, sodass, wenn du vergisst, Wasser nachzufüllen, die Patrone trotzdem immer im Wasser ist und keine Luft dran kommt. Oh, da haben sie auch nachgedacht. Also
das ist gut.
Ja, ja, da gibt es inzwischen Filter bestimmter Firmen, wo das der Fall ist, die nicht trocken laufen sozusagen.
Ja. Ja.
Ja.
Naja, gut.
Man kann natürlich auch ein mineralarmes Mineralwasser kaufen. Genau.
Ja, das Billige. Oder wir haben ja im Genusscast, auf den ich hier verweisen kann, also www.genusscast.de, mal eine Folge über Wasser gemacht, über also Wasser, was man kaufen kann. Da stehen auch noch die Flaschen auf der Fensterbank. Die müssen wir mal entsorgen. Die sind leider nicht so leicht zu entsorgen, weil man das wieder nur zum Spezialhändler geben kann, weil die alle so eine besondere Form haben und jede Flasche...
Fachinger würde ich nicht benutzen.
Nee, 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 aber es gibt ja wirklich hier sehr, sehr schöne, fast mineralfreie Wassersorten, die halt wirklich auch gut geeignet sind. Aber schon dieses billig stille Wasser hier, was wir hier haben, das ist, kommt hoffentlich nicht wirklich aus der Türkei.
In der Türkei gibt es sehr gutes
Mineralwasser. Naja, wäre aber schlimm, wenn das so weit transportiert würde.
Ja, gut.
Aber das ist ein türkisches Etikett, aber man weiß es nicht, das könnte tatsächlich aus der Türkei kommen.
Doch, denke ich schon.
Habe ich hier für billig nebenan gekauft. Oh Gott, oh Gott. Naja, ja, tatsächlich, gut, tatsächlich, das kommt aus der Türkei. Aber das ist sehr angenehm auch. Das ist sehr, sehr mineralarm. Also könnte auch zum Teekochen gut geeignet sein.
Naja, der Tee kommt ja auch nicht auf. Hier aus der Ecke.
Naja, genau. Ja, wenn man schon den Flugtee genommen hat, also Flugtee ist nicht Tee, der selbst fliegt, sondern in ein Flugzeug geflogen wird.
Du fliegst auch nicht selber, dann, wenn du dich getrunken hast. Das hat mich auch schon jemand gefragt.
Ja, dann kann man auch das Wasser einfliegen, genau. Ja, wie ich habe noch das Thema Eistee. Das haben wir noch nicht genau so richtig.
Wie machen wir denn
einen schönen Eistee? Wie macht man einen schönen Eistee? Das ist nämlich auch schwierig. Erzähl mal.
Naja, wenn ich jetzt einfach einen Tee aufgieße, Schwarztee aufgieße und ihn dann erkalten lasse, ist natürlich das Problem, es gibt ja immer Schwebstoffe im. Wenn ich das Sieb rausgenommen habe, gibt es aber trotzdem sehr viel Schwebstoffe in der Flüssigkeit, die dann dazu führen, dass er, wenn er langsam abkühlt, nachbittert. So, und der wird auch trüb und ist nicht so ansehnlich. Man kann es natürlich schon machen, einfach Tee aufgießen, in den Kühlschrank stellen und kalt werden lassen. Schmeckt aber nicht wirklich so gut. Also das allgemeine Eistee-Rezept ist halt, dass ein Tee, sagen wir mal, einen halben Liter doppelt so stark angesetzt wird. Also nicht zwei, sondern vier Löffel Tee genommen wird für einen halben Liter. Und dass er dann so schockgefroren wird quasi. Also über die gleiche Menge Eis dann abgegossen wird und sehr schnell runterkühlt. Das führt halt dazu, dass er klar bleibt und dass er auch nicht so nachbittert. Er wird dann halt rückverdünnt quasi. Mhm. Deswegen der starke Ansatz vorher. Genau. Also ähnlich wie beim Samovar-Prinzip. Der wird ja auch dann wieder rückverdünnt und kühlt sehr schnell runter. Und da kann man nach Bedarf halt noch ein bisschen Fruchtsaft beifügen. Manche machen dann einen halben Liter Sirup oder bisschen Zitronensaft.
Ja, ein bisschen Zitronensaft. Ich mache mal einen ganz kleinen Spritzer. Also wirklich ganz wenig Zitronensaft. Nicht, dass man es durchschmeckt, sondern das Problem ist ja, dass du eben auch wieder, wenn du keinen Filter benutzt, dann bilden sich auch wieder diese Schicht, wie gerade im Chat jemand auch erklärt, wo das herkommt. Also wie gesagt, dieser Schmier oben drauf, und das will man halt nicht. Deshalb ist es ganz gut, einen Minischuss Zitronensaft zu nehmen, denn das bindet die Minerale, die da drin sind. Und dann bleibt halt diese Schicht aus. Und dann kann man das auch so stehen lassen und den ganzen Tag dran trinken. Das ist eigentlich auch ganz schön.
Ja. Ja? Aber auch da denke ich immer, überhaupt wie bei der Teezubereitung, sollte man eigentlich immer nur die Menge so zubereiten, die man auch relativ zügig trinkt.
Klar. Natürlich, so. Das ist immer gut.
Also, dann lieber nochmal. Nochmal einen Eistee zubereiten, weil wenn er länger steht, das Eis schmilzt dann auch und was würde ich immer eher so frisch zubereiten, sozusagen.
Ja. Ja.
Aber das ist halt dieses Prinzip, also doppelt stark aufgießen und dann über die gleiche Menge Eis abgießen.
Ja.
Ist natürlich, dann braucht man halt irgendwie ein Eisfach.
Ja, klar.
So zu Hause.
Das in der Regel. Eben. Und noch ein Tipp, wenn man halt süßt, dann sollte man vor dem Eis süßen.
Ne? Dann, wenn man Zucker jetzt löst sich besser keinen flüssigen Zucker hat, sollte man im heißen
Stadium. Genau. Also erst ein bisschen Zucker dran, also ganz wenig natürlich nur, ich tue gar keinen dran, und dann über das Eis kippen. Sieht auch gut aus.
Ja.
Finde ich gut. Das ist ein volles Glas mit Eiswürfeln bis oben in voll und dann den Tee drüber gießt und dann sackt das Eis so in sich zusammen. Das ist sehr schön und der ist ja dann auch sofort auf der richtigen Temperatur und sehr angenehm. Also ich finde auch das Spektakel dabei hat
was. Also wir machen das ja auch wirklich so, du sagst es ja auch gerade, wir servieren unseren Gästen ja auch wirklich ein Glas mit Eiswürfeln und den heißen Tee und sie können dann selber den heißen Tee über die Eiswürfel gießen und erleben das quasi, was du gerade geschildert hast. Ich persönlich trinke eigentlich ganz, ganz selten Eistee, weil ich mag das nicht so, so einen kalten.
Tu das auch selten. Aber im Sommer kann man das mal sich antun. Also so als Erfrischung zwischendurch. Aber ich muss auch sagen, selbst der warme Tee, muss ja nicht ganz heiß sein. Wir hatten noch gar nichts über die Aufgießtemperaturen gesagt. Oh, das habe ich
vergessen. Ja, ja.
Das müssen wir auch noch ansprechen. Aber wie gesagt, warmer Tee im Sommer, und die Afrikaner machen es uns ja vor, ist eigentlich auch erfrischend. Also das ist, das sollte man nicht verachten.
Genau.
Also ich finde, das kann man gut tun.
Ist auch, ich meine, es muss jeder für sich auch irgendwie klar machen. So. Ich bin auch der Meinung, dass Bier meist zu kalt getrunken wird.
Deshalb habe ich ja einen Bierwärmer.
Also
ein bisschen, der Bierwärmer ist eben gerade so, der bringt das Bier nur so ein bisschen auf die Temperatur. Dann ist es gut trinkbar. Also es ist nicht wirklich brühwarm. Also wenn man es in die Mikrowelle stellen würde, wäre es dann nicht mehr so schön. Und das finde ich sehr angenehm. Also ich bin ein großer Freund des Bierwärmers. Kann man übrigens im Internet bestellen. In Gasthäusern, selbst in bayerischen, gibt es die inzwischen nicht mehr, weil sie angeblich nicht den Hygienevorschriften entsprechen.
Verstehe.
Also es wird dann hinterher zugegeben, dass sie noch einen haben, dass sie den aber nicht ausgeben dürfen.
Ah,
okay. Aus hygienischen Gründen. Was ich auch für Quatsch halte. Ich meine, wenn man das spült, ich meine, die Gläser werden ja auch gespült.
Ja, ja.
Also was soll da jetzt bitte für Bakterien? Also,
nee.
Aber ich finde Bierwärmer also auch sehr angenehm. Aber wir sind beim Tee.
Aufgusstemperaturen, ja.
Aufgusstemperaturen,
ist so, dass nicht jeder Tee kochend aufgegossen wird. Also wenn ich jetzt einen Schwarztee zubereite, klar, dann wird das sprudelnde Wasser über das Teeblatt gegossen. Und dann je nach Sorte etwa 3 bis 4 Minuten ziehen gelassen und dann wird das Sieb herausgenommen. Das ist so die meist benutzte Methode.
Weil mir 4 Minuten echt zu lang ist.
Ja, es ist also, je nach Sorte, sagt ich.
Ja.
Es gibt ja Sorten, die du schon nach 4 Minuten nicht mehr trinken
kannst. Das stimmt.
Es kommt auch dann von der Sorte darauf an, wie du ihn trinkst.
Ja. Der griechische Tee muss halt lange.
Ich meine jetzt bei Schwarz.
Auch da variiert es. Das ist
und
da.
Ich kenne auch Leute, die lassen den gnadenlos drin. Die nehmen den gar
nicht. Naja, das ist diese russische Methode. Ne?
Aber bei Grüntee wird halt das Wasser nicht kochend aufgegossen.
Genau.
Wartet man.
Genau.
Und da gibt es halt auch wieder von Sorte zu Sorte unterschiedliche Temperaturbereiche. Also ein sehr, sehr kräftiger, beschatteter japanischer Grüntee wird teilweise sogar nur bei 60 Grad aufgegossen. weil sonst einfach auch die Aromen nicht so richtig zur Geltung kommen. Aber im Allgemeinen kann man davon ausgehen, wenn ich jetzt den Wasserkocher aufklappe und er gekocht hat und ich 10 Minuten warte, dann ist das die richtige Aufgusstemperatur für Grüntee, so ungefähr. Mhm. Man kann ja, aber es wird auch immer gesagt, dass man soll es abkochen. So, das wird dann auch ein bisschen weicher, wenn man keinen Filter hat. Aber du kannst auch, wenn es anfängt zu rauschen, wenn der Wasserkocher so anfängt zu rauschen und das wird ein bisschen lauter, kannst du auch, hast du auch etwa so 70 Grad, kannst du auch aufgießen bei Grüntee.
Ja, ja. Also, wobei das mit dem Abkochen, also ich kenne ja ein paar Japaner, die sind alle so drauf, die haben irgendwie so einen Hygienefimmel, da muss immer alles abgekocht werden, das muss immer richtig kochen.
Naja, obwohl ich meine, es kommt immer drauf.
60 Grad ausreichen, ja, wahrscheinlich über 30 Grad schon ausreichen, um die meisten Bakterien zu töten. Also, naja, okay.
Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber es kommt wirklich drauf an, wo du lebst. Also, es ist schon, aber ich trinke ja zum Beispiel mein Leitungswasser auch mal kalt. Deswegen
ja, das tue ich auch.
Kommt es hier nicht so jetzt unbedingt drauf an, das unbedingt abkochen zu lassen. So. Aber es wird oft in der Literatur steht immer drin, abkochen. Naja. Du kannst gute Grüntees, es gibt auch japanische Grüntees, die kannst du übrigens kalt aufgießen. Und wenn es jetzt darum geht, Vitamin C und so zu erhalten, ist natürlich ein Kaltaufguss am besten. Der muss dann halt entsprechend länger ziehen. Du kannst auch Früchtetees sehr gut kalt aufgießen.
Ja, das stimmt.
Über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.
Genau.
Apfeltee.
Ja, ja.
Gut, wunderbar. Also das geht auch. Und dann braucht man ja auch gar kein Eistee mehr herzustellen, wenn man jetzt aus Früchtetee, wenn man den kalt aufgießt oder Grüntee kalt aufgießt. Gibt so bestimmte so Matcha-Spitzen in so sehr guten Teebeuteln, die lassen sich kalt aufgießen im Sommer. Ganz hervorragender Eistee, ohne überhaupt erwärmt worden zu sein. Also ja, das zu den Aufgusstemperaturen. Bei Kräutern wird manchmal auch darauf hingewiesen, dass die unbedingt kochend aufgekocht werden müssen.
Oder sogar mitgekocht werden
sollen. Oder mitgekocht werden sollten, aber beim Kochen aufgießen geht es halt auch wieder um irgendwelche Bakteriengeschichten. Manchmal bei Kräutern.
Ja.
Aber,
naja. Ja, das mit dem Mitkochen, wie gesagt, das ist halt hier nicht so üblich. Ich hatte irgendein komisches Kräuterzeug mal empfohlen bekommen, sogar, glaube ich, von meinem Arzt, als das losging mit meinem erhöhten Blutdruck. Ich weiß nicht,
was
das war. So ein komisches Kraut.
Tulsi-Kraut?
Und das musste man auch kochen. Und das war, also es schmeckte aber furchtbar. Ich habe also, da nehme ich lieber Medikamente. Da musste ich ja dann eh. Also das war nichts, dieses Kraut. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe es, glaube ich, noch zu Hause, muss ich mal raussuchen. Mistelkraut, genau, jetzt habe ich es wieder.
Mistelkraut.
Mistelkraut. Daraus kann man so einen Sud machen.
Oh, oh.
Und sieht auch so teemäßig aus, wenn man das mitkocht. Das gibt so einen
Zaubertrank.
Aber das, was man. Oh, das schmeckt ganz fürchterlich. Also, das muss gesund sein, weil es ganz fürchterlich schmeckt. Ja. Gut. Also, Aufgusstemperaturen, Wasser hatten wir.
Dann ist ja auch das Zubereitungsgefäß durchaus. Also, eine gute Teekanne macht ja auch viel aus. Also es gibt auch halt, man kann ja auch sehr viel falsch machen. Also wenn ich jetzt alleine mir Tee koche, würde ich zum Beispiel nicht eine 1,5 Liter Teekanne machen. Auch wenn ich den jetzt vielleicht so im Laufe der Zeit dann wegtrinke, würde ich eher 1,5 Liter Teekanne nehmen und dreimal mir Tee
kochen.
Weil der Tee sollte nicht lange stehen.
Das stimmt. Es hängt auch von der Teesorte ab.
Also es hängt von der Teesorte ab, aber zumeist sind Schwebstoffe im Tee und das ist nicht gut, wenn der zum Beispiel auf dem Stöfchen länger steht oder so. Das macht keinen Sinn. Der kriegt Hitze nach, der brennt nach, trübt ein, bittert nach. Halte ich für ganz falsch. Also ich mache mir lieber 2-3 Mal eine Kanne und trinke den dann frisch, als ihn lange in eine Thermoskanne zum Beispiel auch zu kippen, halte ich auch für falsch. Aber Muss jeder wissen. Ja,
das finde ich auch komisch. Also das, meine Mutter macht das immer. Die tut immer den Tee in die Thermoskanne und dann tut sie wieder heißes Wasser drauf. Da wird der immer wässriger. Aber ja, kann man
machen. Wenn ich jetzt natürlich im Winter wandern gehe,
ja klar,
das ist ganz toll. Thermoskanne,
will man natürlich die Thermoskanne haben. Ja. Du bist ja auch viel draußen, dann ist da eigentlich, bist du eigentlich der Thermoskannentyp schlechthin.
So im Winter ist das ganz toll, auf jeden Fall. Aber da kann man ja auch einen Kräutertee dann reinmachen. Ja, da ist das nicht so
genau.
Relevant. Genau. Also eine schöne Teekanne, die schön gießt. Der Deckel sollte so ein leichtes Löchlein haben, damit die Luft gut nachströmt, in die Kanne reinströmt, damit das nicht so schwappt beim Gießen.
Genau.
Halte ich für wichtig. Dann gibt es halt spezielle Kannen, die auch halt mit einem eingebauten Sieb daherkommen. Dann kann man den Tee so direkt reinschmeißen. Also Tee sollte auch immer Platz haben. Das ist auch so eine Binsenweisheit. Also jedes Sieb sollte immer nur zur Hälfte gefüllt sein. Da kann man auch sehr viel falsch machen. Dann kann der sich gar nicht entfalten.
Ja. Ich habe mir vor einigen Jahren einen Teezubereiter gekauft, mit dem man aber eigentlich, wenn man das Gerät sachgemäß, also wie es vorgesehen ist, verwendet, kann man damit nur Schwarztee machen, weil der halt das Wasser sprudelnd aufgießt. Man kann es gibt einen Trick, den habe ich inzwischen raus, wie man das auch mit grünem Tee machen kann. Dann ist es aber nicht ganz sachgerecht und dann muss man sich doch wieder eine Uhr stellen. Das Interessante an dem Gerät ist, dass es aus drei Stufen ist, so ein deutsches Ingenieursprodukt. Da ist wirklich viel Gehirnschmalz reingeflossen. Man merkt das auch, dass so ganz viele Kleinigkeiten sehr gut überlegt sind eigentlich. Und es ist auch ganz preiswert. Das kostet irgendwie so 50 Euro, das Gerät. Also es gibt auch viele Sachen, die mich ärgern. Also zum Beispiel, wenn man die Kanne ausgießt, muss man den Deckel etwas hochklappen und ganz langsam gießen, weil sonst immer es gibt sonst immer Flecken. Also es geht halt immer über den Rand. Das ist ganz schrecklich. Das finde ich, das ist eigentlich der Hauptnachteil. Und dann ist so eine Sicherheitsschaltung, die Wärmeplatte unten drunter geht nach 60 Minuten aus. Das fand ich am Anfang störend. Und nach 2 Jahren, wenn dann auch die Gewährleistung vorbei ist, ist dieses Abschalten kaputt gegangen. Jetzt ist immer an. Ist auf der einen Seite ein Vorteil, weil der Tee eventuell länger warm bleibt. Auf der anderen Seite aber ein Nachteil, weil natürlich die Sicherheit damit flöten ist und ich immer den Stecker rausziehen muss. Ansonsten ist die Platte heiß. Das ist auch nicht gut. Aber das Interessante ist, also man tut oben das Wasser rein und in der Mitte ist dann eine kleine Kanne drin mit dem Teesieb. Da kommt der Tee rein. Und dann kann man unten die Zeit einstellen, wie lange der Tee auf dem Tabletop sein soll. Da stelle ich dann meistens 4 Minuten ein, weil ich getestet habe, dass die Zeit anfängt zu laufen, wenn das Wasser reinläuft. Und nach 3,5 Minuten läuft er schon wieder raus. Und ist dann nach 4 Minuten ist der Tee halt wirklich fertig. Ich will halt, dass er ungefähr 2,5 Minuten zieht. Das heißt, ich muss auf 4 Minuten stellen, damit er wirklich 2,5 Minuten in Kontakt mit dem ganzen Wasser ist. Also das Wasser läuft in die oberste Kanne rein, ne? Dann zieht der Tee und anschließend läuft das Wasser unten in die zweite Kanne rein und ist dann getrennt von den Teeblättern. Das ist für mich wichtig, weil ich halt, wenn ich Tee mache, oft es vergesse.
Verstehe.
Weil ich, wenn ich zu Hause bin, irgendwas mache.
Ja,
bin
ich
abgelenkt durch meine Arbeit, da kommt irgendwie eine E-Mail und ich bin in die E-Mail vertieft und dann fällt mir nach 10 Minuten ein, da ist der Tee und dann ist der Tee halt schlecht.
Ja.
Und deshalb war das für mich eine gute Anschaffung, diesen Teeapparat zu haben, wo das automatisch ist. Jetzt Grüntee ist halt das Problem. Und da habe ich halt herausgefunden, wie ich das geht. Da muss ich natürlich wirklich dann einen Wecker stellen. Ich lasse den Grüntee oben rein, ich lasse das Wasser oben reinlaufen, ohne dass der Tee drin ist. Dann stelle ich die Uhr auf 10 Minuten, dann kühlt das 10 Minuten runter und läuft dann in die untere Kanne, wo ich dann im Teefilter unten den Grüntee drin habe. Dann geht's auch. Aber dann muss ich halt eine Uhr stellen, weil ich dann manuell das entfernen muss. Das ist natürlich nicht so im Sinne des Erfinders, also ist dann nicht sachgerechter Gebrauch. Man müsste die Temperatur vorwählen. Solche Geräte gibt es auch, aber die auch, sind ja dann sehr, sehr teuer. Hm. Da muss man dann schon über, also ich glaube an die 200 Euro anlegen, wenn man das ja, auch haben will. Und das muss nicht sein. Also das reicht für mich, weil das bei Schwarztee für mich eben das erfüllt, dass ich halt, dass sich der Tee halt rechtzeitig von den Teeblättern trennt, wozu ich nicht so gut in der Lage bin, weil ich mir dann einen Wecker stellen müsste. Kann man auch, aber ist halt lästig.
Ich habe lange Zeit einen digitalen Tea-Timer benutzt, aber ich bin einfach dazu übergegangen, mir die Zeit zu nehmen und bei der Teekanne zu bleiben.
Das kann man machen.
Ja. 2-3 Minuten. Also ich gehe dann einfach nicht mehr weg.
Genau.
Man hat das im Gefühl, oder ich gucke auf die Uhr, die am Herd ist oder so. Hm. Ich bin von diesem digitalen Tea-Timer auch komplett abgekommen. Naja.
Also wenn man dabei bleibt, das stimmt. Ich habe es inzwischen auch sehr gut im Gefühl. Hm. Ich brauche da eigentlich auch keinen Timer. Aber wie gesagt,
bei manchen Tees ist es.
Bei manchen. Und ich trinke ja auch gerne mal Kräutertees, die da länger ziehen sollen und so. Und da gibt es eben auch einige, die man nicht endlos auf dem Zeug lassen kann, weil es dann auch nicht schmeckt.
Ja, ja.
Und deshalb, also das mit dem, mit der voreinstellbaren Uhr, das ist schon ganz schön. Und ist halt, ja, das war halt nicht teuer. Das hat irgendwie 50 Euro gekostet, vielleicht 49 Euro oder 52 habe ich mir das Ding mal gekauft. Jetzt steht es bei mir rum und nimmt natürlich auch Platz weg. Ich nutze es dann regelmäßig, damit sich die Anschaffung amortisiert. Aber ich habe das jetzt schon 3 Jahre. Ich kann es auch langsam dann, also hat sich es auch wirklich amortisiert. Aber kann man machen. Also wie gesagt, sonst finde ich das gut. Ich dachte, es ist sehr laut, das Gerät, weil da so mechanische, also zwischen den einzelnen Kannen wird halt mechanisch blockiert, damit das nicht rausläuft. Und das knackt immer so. Also man hört dann sogar, wenn der Tee fertig ist, weil es knackt. Das ist sehr laut. Das war auch bei den Amazon-Bewertungen als negativ hervorgehoben. Ich finde das aber gut, weil ich dann daran erinnert bin, dass der Tee jetzt fertig ist.
Ja, kann man auch so sehen, ja.
Ja, ja. Also von daher. Ja, aber sowas gibt's. Ja. Und Samovar, also ich hatte auch immer darüber nachgedacht, mir mal ein Samovar zuzulegen. Weil, ja, gerade mit so türkischem Tee schmeckt das auch. Also trinke ich jetzt weniger, aber früher habe ich immer, also bevor ich bei euch Kunde war, habe ich immer im türkischen Supermarkt so einen Großfamilienpack gekauft, das reichte dann lange. Weiß nicht,
500 Zeilen und die so, Mischung.
Irgend sowas. Und da habe ich dann immer eben auch den Tee in der Kanne gelassen und verdünnt. Also das Samovar-Prinzip. Und da wollte ich mir mal ein Samovar kaufen, aber hat sich nicht ergeben. Könnte ich mal, ich glaube, ich habe sogar einen auf meiner Wishlist, also vielleicht irgendwann mal.
Aber also ich habe mir mal einen gekauft, weil es macht Sinn, wenn du Besuch hast.
Naja, genau.
Und jetzt nicht irgendwie die verschiedenen Sorten ausprobieren willst. Ich habe sogar schon grünen Darjeeling im Samovar gemacht.
Ja.
Wenn man jetzt nicht so auf die Feinheiten dann achtet.
Naja.
Geht das wunderbar.
Das ist eben der Punkt, wenn man halt.
Der ist dann an, du hast heiß Wasser die ganze Zeit. Und
genau, wenn man Besuch hat, ist es halt schwierig. Oder auch hier beim Podcasten. Ich vermisse hier auch, dass wir keinen Tee haben, aber da fehlt halt irgendwie der Platz hier. Aber ich habe mir schon überlegt, man könnte hier, wenn man ein bisschen aufräumt, also zum Beispiel die ganzen Gläser woanders hin, könnte man hier sicherlich auch so ein kleines, es gibt ja diese kleinen türkischen Samovars, könnte man sich da schön hinstellen. Dann hätten wir auch Tee hier. Das wäre auch nicht schlecht. Also nächste Anschaffung kommt alles. Gibt es irgendwelche wichtigen Punkte, die wir vergessen haben?
Ja, wir haben vieles vergessen. Also
ja, gut, es ist der zweite.
Physiologische Wirkung und so Geschichten. Katechine ist ein ganz großer Bereich.
Was ist das denn? Ich will doch noch was lernen. Sag, was sind Katechine, damit wir es wenigstens mal erwähnt haben.
Also ist schon eine Sache, die nicht einfach so verschwiegen werden sollte. Also es, die Katechine sind halt Stoffe, die auch den Tee bitter machen und die aber auch eine sehr hohe gesundheitliche Wirkung, physiologische Wirkung haben. Die werden aber durch die Fermentation abgebaut. Die befinden sich also hauptsächlich im grünen Tee. Da gibt es halt dann, das sind so Polyphenole, Flavonoide, die auch im Rotwein teilweise drin sind.
Ah ja.
Oder in der Zartbitterschokolade. Und da gibt es halt Langzeitforschung, auch hier an der Charité mit Katechin, vor allen Dingen mit dem Epigallocatechin. Galat, wo halt herausgekommen ist, dass die sogar auch Tumorwachstum hemmen können.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Und aber auch die Plaques an den Plaque an den Zellwänden von Arterien verhindern, also die Bildung von diesen Fatty Streaks an den Arterien verhindern können und auch Cholesterin senkend gegen das böse LDL-Cholesterin wirken und auch antiviral wirken sollen, antibakteriell.
Aber stimmt das alles?
Es gibt also da mehrere Forschungen und gerade in an der Charité wird mit Katechintabletten gearbeitet bei Krebspatienten. Also das scheint nicht im Rahmen, nicht im Reich der Esoterik zu sein, sondern das ist wirklich Medizin. Also eindeutig. Und es gibt auch Forschung, dass in Ländern, wo Tee ohne Milch getrunken wird, weniger Krebserkrankungen bestehen. Das liegt daran, dass das Casein in der Milch die Katechine hemmen. Da gibt es also eindeutige Zusammenwirkung.
Für mich, die den Tee immer ohne.
Das macht also Sinn. Also Grüntee sollte man echt ohne Milch trinken, wenn man auf diesen Gesundheitsfaktor ein bisschen achten möchte. Katechine, also das macht 10-20% aus, so bei Grüntee. Also deshalb ist ja auch oft, wenn er länger zieht, recht bitter. Und wenn du da mehrfach Aufgüsse machst, dann nimmst du die halt sehr gut aus. Am meisten Katechine nimmst du natürlich beim Matcha-Tee auf, weil du da halt die ganze Pflanze mit trinkst. Das ist dieser Pulvertee, den man dann aufschäumt und dann die gesamte Pflanze mit aufnimmt. Also das ist eine Sache, die schon beim Grüntee für viele auch wichtig ist.
Ah ja, also wieder was gelernt. Also das kannte ich nicht. Also Katechine ist für mich neu.
Dann gibt es auch Polysaccharide, die also Insulinspiegel regulierend sind. Das ist auch so eine Sache beim Grüntee. Fluor ist drin.
Ja, das ist bekannt. Ja.
Und aber auch halt doch ein recht hoher Anteil in Vitamin C. Und ja, dann gibt es halt, gibt ja halt diese ganze Geschichte mit den freien Radikalen, die unsere Zellen angreifen und auch die essentiellen Fettsäuren angreifen. Und da gibt es auch Forschung, dass halt die Katechine noch reaktionsfreudiger sind und sich dann quasi vor die essentiellen Fettsäuren vordrängen und wieder repariert werden. Also da gibt es einen sehr großen Bereich von gesundheitlichen Geschichten, den man vielleicht einfach jetzt mal kurz erwähnen kann.
Ja. Also, ja. Also ich habe hier noch Fragen vom Publikum. Das ist auch interessant. Also aus unserem Chat. Ich habe ja da diesen Chatkanal Liedkultur 1337 Kultur bei Freenode im IRC. Und da wird erstmal erwähnt jemand Shinsha-Tee.
Shinsha ist eine auch eine Art Flugtee. Das ist auch die erste Pflückung von japanischem Grüntee, der so einen ganz frischen, frühlingshaften Duft hat. Bei der japanischen Teeproduktion, also das könnte man einen eigenen Podcast füllen.
Sehe ich schon, wir müssen da.
Da gibt es halt verschiedene Arten der Brühzeiträume. Also der Tee wird blanchiert und da gibt es verschiedene Arten, ob lang, ob kurz blanchiert, gibt es verschiedene Aromen. Und der Shinsha ist halt so eine Art Primeur aus Japan.
Ja, muss ich mal testen.
Gibt es auch so Anfang Mai. Anfang Mitte Mai. Also sehr, sehr toller, beschatteter Grüntee.
Also Primeur kommt eigentlich vom Wein. Das ist immer der frühe, der erste Wein.
Ja, genau. Wird aber beim Darjeeling auch immer als.
Genau. Ja. Dann kommt hier die Frage: Warum kommt man von viel Rotbuschtee Durst? Ist mir nicht bekannt, dass man dann Durst bekommt.
Hat mir jetzt auch, habe ich jetzt, also ich trinke den ja nicht in Unmengen. Ja, ich trinke
den auch nicht so. Aber können natürlich an den Mineralien
liegen. Ja.
Das ist mal ein gut Guess, wenn es stimmt. Also dann, das ist durstig.
Müsste ich auch recherchieren. Also
recherchieren, ja.
Ja.
War mir nicht bekannt. Ja, dann kommt die Frage: Milk in first oder Milk in last?
Ah, okay. Also ich kenne das. so, dass die Milch in den heißen Tee, die kalte Milch in den heißen Tee gegossen werden soll. Mhm. Etla, also am Schluss.
Mhm. Ja. Aber das macht auch die englische Königin so.
Na dann.
Naja, die Engländer machen ja in der Regel, also oft, Milk in first. Also jedenfalls war das meine... Ich war als Schüler das erste Mal in Großbritannien, wie man das halt so macht. Also so Schüleraustauschmäßig in so einer englischen Familie. Und das, was mich eigentlich am meisten überrascht hat, war die Art, wie die Tee trinken. Erstmal trinken sie dauernd Tee und dann wird halt erstmal Milch in die Tasse gegeben und dann Tee drauf geschüttet.
Okay.
Hat natürlich den praktischen Vorteil, dass es, dass man keinen Löffel braucht. Aber es ist, ich habe dann später erfahren, dass es da tatsächlich zwei Schulen in Großbritannien gibt. Die Milk in First und die Milk in Last Schule. Und offensichtlich habe ich dann nochmal irgendwo gelesen, dass offensichtlich die englische Königin, ich weiß nicht, ob es stimmt, zur Milk in Last Schule gehört.
So, so. Hm.
Also. Gut, du weißt da nichts drüber. Und
ich finde einfach, es sieht schöner aus, wenn die Milch am Ende, also von der Ästhetik her, finde ich es sehr schön, wenn die Milch, das ist wie bei den Wölkchen, bei den Ostfriesen mit der Sahne.
Mhm.
Ja. Das sieht echt klasse aus. Aber gut.
Ja, ja, klar, mit der Sahne, das ist natürlich, das
aber
ist
natürlich klasse. Du hast ja auch so ein bisschen Wölkchen, wenn du die Milch, wenn man jetzt natürlich gleich eine halbe ein Gießerkännchen Milch reinschüttet, dann sieht man das nicht. Aber wenn man so einen Schuss Milch reinkippt, dann sieht es auch schöner aus, wenn sie am Ende reingekippt
wird. Ja, das sieht schöner aus. Ja. So, dann wird hier nochmal nach Fluor im Tee gefragt, dass es da Vergiftungsfälle gibt. Wusste ich auch nicht. Dachte immer, Fluor stärkt die Zähne. Na gut. Aber Fluor ist wohl im Tee.
Ist im Tee, ja. Es gibt bestimmte Stoffe, die im Tee sind, die auch wie Nickel bei Allergikern Probleme geben.
Mhm.
Aber Vergiftungsfälle, mir persönlich, sind jetzt von Fluor nicht bekannt. Mhm. Weil, also ich habe hier auch eine Zahl, wo hatte ich die Datei, also Fluoride 4 bis 190 Milligramm.
Mhm. Ja gut, das hängt sicherlich vom Tee ab.
1000 pro Liter.
Ja.
Das hängt vom Tee ab.
Ja.
Also ich habe da persönlich nichts gehört.
Hm.
Aber es gibt ja auch Menschen, die das ablehnen, jetzt zum Beispiel fluorierte Zahnpasta oder so zu benutzen, kann ich auch nachvollziehen. Muss man ja auch nicht machen.
Aber die meisten enthalten. Weil das doch wichtig ist für die Zähne.
Ja, ja.
Natürlich. Wie hier auch ein Hörer sagt, der Paracelsus-Grundsatz, allein die Dosis macht das Gift. Und ich denke halt, ein bisschen Fluor in der Zahnpasta ist eher positiv als gar kein Fluor, also besser als gar kein Fluor. Wenn man es übertreibt, ist es halt nicht gut. Ja, gut, wir haben jetzt schon 2,5 Stunden gesprochen. Deshalb jetzt nochmal die Frage an dich und an die Live-Hörer. Ist noch was ganz Wichtiges, was wir unbedingt ansprechen sollen? Denn sonst würde ich sagen, kommen wir zum Ende und sprechen lieber dann später nochmal über Tee.
Also mir fallen natürlich noch viele Sachen ein, aber dann sitzen wir wahrscheinlich wirklich noch bis 2 Uhr hier. Eine wichtige Sache noch, dass vielleicht der Trend, ich habe neulich gerade wieder gelesen, doch nach oben geht. Also, dass in Deutschland mehr Tee getrunken wird. Das wird nach wie vor ist auf dem Steigende. Der Trend ist,
das glaube ich auch,
geht nach oben. Und dass also auch im Online-Geschäft auch mehr Tee gekauft wird inzwischen. Das geht also auch.
Mhm.
Also die Verbreitungswege sind anders geworden. Also
jetzt kann man das ja vernünftig online ein bisschen machen. Früher war das ja ganz schwierig. Da gab es ja Tee überwiegend über den Versandhandel, aber dann kriegte man irgendwie auf komplizierten Wegen so ein Prospekt. Dann musste man das als ein Prospekt auswählen. Dann war das schon wieder veraltet und so. Also das ist natürlich heute mit dem Internet alles viel einfacher. Dann kann man sich natürlich da alles ins Haus holen, klar. Ja.
Nee, aber sonst haben wir ja doch schon einiges. Wir haben zwar jetzt einfach so wild drauf los heute mal darüber gesprochen, ohne jetzt ein starres Skript zu haben oder so, aber ich denke, wir haben doch einiges so auch abgearbeitet, sozusagen.
Ja. Ja, klar. Ja, schön. Also ich denke, das war wirklich auch informativ. Auch wenn es der zweite Podcast zum Thema war, ist da noch viel, viel Neues dazugekommen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe jedenfalls eine Menge Neues gelernt. Also von daher ist das wirklich wieder sehr interessant gewesen. Also ist wirklich ein tolles Thema. Und ist ja auch ein Thema, was mich betrifft, weil ich selber Tee trinke. Also ich muss sicherlich auch mal irgendwas über Kaffee machen, aber da ich jetzt nicht so der Kaffeetrinker bin, tue ich mich da doch schwer. Und ja, beim Tee, ja, das ist etwas, mit dem ich auch jeden Tag umgehe. Von daher, ja, klar. Ja, dann danke ich dir. Dann schließen wir mal die Tetralogie, die Heiner-Luther-Tetralogie hier ab.
Genau.
Aber ich denke, es gibt immer noch andere Themen, bei denen du dich auskennst. Wir können also bei Gelegenheit das nochmal, können wir sicherlich auch nochmal zusammen podcasten.
Genau.
Und das Thema Tee ist ja, wie wir gesehen haben, unerschöpflich. Da kann man dann auch vielleicht nochmal irgendwann
überlegen wir mal nochmal, was wir
das waren
nicht
jetzt
besprochen haben. Und
die Folge 14 war bei Tee und die sah 57, also es war jetzt 43 Folgen dazwischen. Also man kann ja jetzt nochmal wieder 40 Folgen warten und dann kann man ja mal vielleicht eine Teesynthese machen mit dem Indigo, mit dem ich den anderen Podcast gemacht habe und dir oder so.
Zum Beispiel,
weil das Thema wirklich, wirklich, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Und ja, also bleiben wir auf jeden Fall dran. Ja, also herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch bei dir.
Und
bis später mal.
Bis demnächst. Ja.
Ciao.
Tschüss.